Auf unserem Kopf, nichts ist dir verborgen, alles ist dir offenbar. Und so sind wir hier wie offene Bücher für dich. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und uns hier heute Abend versammelt hast. Danke, Herr, dass du jetzt hier die Regie übernimmst. Amen. So, also angefangen hat die Geschichte vor 9 Jahren mit meiner Praxis. Ich bin Internist und Diabetologe, sagt man, also mit dem Fachbereich Diabetologie, noch so ein paar andere Sachen, so mit Allgemeinmedizin und Ernährungsmedizin, das so auf den Diabetes bezogen und Notfallmedizin und Rettungsmedizin und so, was man also in der Medizin alles so machen kann. Ich mache das ziemlich lange, jetzt schon so, glaube ich, 25 Jahre. Und also 2001, da war das dann eben, oder 23, also da war ich 14 Jahre schon als Assistenzarzt in einem großen Hamburger Krankenhaus beschäftigt und kannte von Gott im christlichen Sinne gar nichts. Wir kamen eigentlich, meine damalige Freundin und jetzige Frau, so aus der Esoterik-Szene, so immer mit viel Yoga und Meditation, hatten wir uns beschäftigt jahrelang und hatten das dann irgendwann frustriert aufgegeben, weil alles, was wir so uns erhofft hatten an Sinnfindung und Erleuchtung und sowas, das hat es alles überhaupt nicht gebracht. Und dann hatte sich das irgendwann erledigt, könnte man sagen, das Thema. Und meine Frau ist auch Ärztin, sie ist in der Psychiatrie tätig, in der Alzheimer-Forschung in der Uniklinik Hamburg, hat sie eine Forschungsstelle. Und wie gesagt, wir waren damals so 2001, wohnten wir in wilder Ehe zusammen, schon ein paar Jahre, und überlegten uns fast jeden Tag, ob wir eigentlich zusammen sind oder nicht. Und hatten also viele Grundsatzdiskussionen. Die Beziehung war ganz interessant und ganz spannend, weil keiner wusste, was am nächsten Tag war. Das ist allerdings auch ein bisschen anstrengend so auf die Dauer. Das war so die Beziehung. Und die andere Seite war, dass man eben als Arzt, und damals, ich denke, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber damals noch so mit 80 bis 100 Stunden in der Woche beschäftigt war. Also es gab so diese 32-Stunden-Dienste und davon hatte man auch ein paar im Monat. Also es war, man war eigentlich rund um die, man wohnte eigentlich sowieso mehr im Krankenhaus. Und war ich krank geworden mit einer Stirnhöhlenentzündung. Und die war insofern für mich sehr problematisch, weil ein Kollege mit 34 Jahren 2 Monate vorher etwa an einer Folge einer Stirnhirnentzündung gestorben war. Das war auf die Hirnhäute übergegangen und dann war nach ein paar Stunden tot. Und das war so ganz schön schrecklich für das ganze Krankenhaus. Alle standen so ein bisschen im Schock. Ja, man sollte ja lieber weniger arbeiten, speziell wenn man krank ist, vielleicht mal zu Hause bleiben. Das war immer so die Theorie und die Praxis war natürlich, man ging trotzdem hin, so ich auch, also so circa 2-3 Monate hatte ich diese beidseitige Stirnhirnentzündung damals und das ging mir natürlich überhaupt nicht gut damit. Man hatte immer Fieber, so bis 40 Grad, immer Druck und Kopfschmerzen und immer mal eine Woche zu Hause, eine Woche wieder gearbeitet und die Angst im Nacken, dass mir das vielleicht auch so passieren könnte und dann noch die Hals-Nasen-Ohrenärztin, die sagte, das muss eben operiert werden, die Entzündung muss abfließen, da müssen wir die Stirnhöhlen freilegen, was mich auch nicht begeisterte. Insbesondere, weil ich das in der Regel von der anderen Seite des Tisches gewohnt war zu machen, also in der Hals-Nasen-Ohren-Zeit und ich wusste, was mir da auf mich wartete. Das war also nicht so prickelnd. Nicht so begeisternd so. Und dann kam eine Bekannte, die sagte, Mensch, du, es gibt auch christliche Gemeinden, da wird für Menschen, für Patienten quasi gebetet und die werden sogar gesund. Das war eine Pfingstgemeinde oder ist eine in Kiel. Und vielleicht fährst du da mal hin, das schadet bestimmt nichts und wer weiß, vielleicht wirst du ja gesund. Davon hatten wir noch nie was gehört, dass es christliche Gemeinden gibt, überhaupt, dass im christlichen Glauben es so etwas gibt. Wir kannten das aus der Esoterik sehr wohl, dass mit Energieübertragung und was nicht alles Mögliche, mehr schlecht als recht, könnte man sagen, wo auch an Heilung gedacht oder geglaubt wurde und geguckt wurde, ob das denn die Selbstheilungskräfte aktiviert, wenn ich bestimmte Übungen mache. Aber im christlichen Glauben war uns das komplett neu. Nun waren wir allerdings auch nicht sehr erfahren, denn das stand zwar im Pass, EV evangelisch, aber ansonsten hatten wir mit Jesus Christus nichts am Hut, denn den kannten wir gar nicht. Und wir sind auf Weihnachten nicht in den Gottesdienst gegangen, sondern ja, es stand da also noch hin, so von der Geburt so quasi, und hatte also keine praktische Bedeutung. Und insofern also auch hatten wir damit keine Erfahrung, ob es nun so etwas geben könnte. Es war also völliges Neuland, aber wir waren auch schon interessiert. Naja, also ich meine, bevor man sich dann da operieren lässt und mit ungewissem Ergebnis, kann man da ja mal hinfahren. So war der Gedanke. Und von Hamburg nach Kiel, so irgendwie so um die 70, 80 Kilometer abends hinfahren, das war noch im Rahmen des Möglichen. Und dann war das, ich glaube, ein Mittwochabend, wo wir dann dorthin fuhren. So hatte Anne, meine damalige Freundin und jetzige Frau, die war, also hatte auch frei gehabt, ist mitgekommen. Meine Eltern sind sogar auch mitgekommen, wollten sich das mal anschauen. Und dann waren wir also abends in dem Gottesdienst. Und das war der Heilungsevangelist Billy Smith, der dann eine Woche jeden Abend Heilungsgottesdienste hielt. So nennt sich das. Und dann... was ich nicht wusste, war, dass er sich immer im Gebet zeigen ließ, was das Thema des Abends war, was Gott besonders heilen wollte an Erkrankungen. Sowas gibt's, das wusste ich auch nicht, dass man sich das sowas im Gebet zeigen lassen kann, was der Schwerpunkt des Abends ist in Bezug auf Heilung. Eigentlich ein ganz interessanter Aspekt dabei. So, auch heute finde ich das also sehr spannend. So, dass man so folgt, was Gottes Wille eigentlich ist, nicht? Er hat immer einen Plan für einen. Und wir denken immer so, nicht? Man sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und er weiß, was für uns gut ist. Und nur er. Und deswegen wissen wir eigentlich immer nicht so recht, was so als nächstes kommt, obwohl wir genau meinen zu wissen, was als nächstes kommt. Das ist aber ganz überhaupt nicht zwingend beim Herrn. Bei Gott ist es so, dass wir einfach gehen und plötzlich landen wir irgendwo, wo wir gar nicht gedacht haben, dass wir dort hätten landen können. Jedenfalls waren wir auf diese Weise plötzlich in dieser Gemeinde. Und das Thema des Abends, erstaunlicherweise, waren Atemwegserkrankungen. Ich fand es auf jeden Fall sehr passend. Und da war das dann so, man setzte sich in die Reihen, der Nachbar legte die Hand auf die Schulter und der Billy Smith, der betete ein kurzes Gebet, lieber Gott, mach sie doch alle wieder gesund, so in etwa. Und man merkte nichts, hörte nichts, sah nichts und fühlte nichts und sind wir nach Hause gefahren. Nur am nächsten Morgen war alles weg. Alles verschwunden. Kein Fieber mehr, kein Druckgefühl. Ich weckte meine Freundin und sagte, Mensch, du, stell dir mal vor, ich kann wieder frei durchatmen. Das ist ein Gefühl, wenn man das nicht kann, also wer das vielleicht schon mal erlebt hat, das ist wirklich sehr befreiend. Und nun dachten wir, das ist so beeindruckend, das Ergebnis, da fahren wir heute Abend gleich wieder hin, denn ich hatte auch noch eine Neurodermitis. Die hatte ich viele Jahre schon gehabt, war eine richtige Plage gewesen und erstaunlicherweise, erfreulicherweise möchte ich sagen, war das Thema des Abends Hauterkrankung. Und dann dachte ich, ach Mensch, vielleicht hat ihm das auch einer erzählt oder so, nicht? Aber ich hatte es eigentlich niemandem gesagt sonst. Und es war so voll, dass man nur am Eingang stand und nichts von Menschenmengen sah, also von vorn, also nur Menschen, nur Rücken, so einer stand da ganz dicht gedrängt, neben anderen war auch gar keine, also waren die Sitzplätze waren sowieso alle voll. Und irgendwann habe ich einen Arm gesehen, vorne behielt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Allerdings mit dem Ergebnis, dass am nächsten Morgen ich wiederum aufgewacht bin und mein vor Erstaunen da glauben konnte, was ich sah, es war alles weg. Es war einfach verschwunden. Und ich also wieder, ah Mensch, schon wieder, ne? Also diesmal so. Also ich meine, das ist ja, sagen wir, es geht ja jeden Tag besser, ne? Also das waren schon zwei wirklich sehr unangenehme Geschichten, die ich da vorher gehabt hatte. Jetzt nicht mehr. Komplett freigesetzt. Das nennt man Wunder. Und die gibt es bei Gott. Nicht? Also man muss ja sagen, dass der Gott im christlichen Sinne, der hat ein Buch geschrieben, sagt man, das ist die Bibel, und da hat er genau geschrieben, was er so, wie er sich das so vorstellt in der Beziehung mit seinen Kindern, den Menschen. Menschen sind so seine Geschöpfe und wie er sich das so, dieses Zusammenleben so eigentlich gedacht hat und wie er das wohl so, wie das am besten für uns alle wäre, ne? Also für ihn und für uns, so, nicht? Also in erster Linie, also wenn man so vom Menschlichen herkommt, für uns, weil wir sind ja so abhängig und so bedürftig, aber für ihn auch, weil er hätte dann mehr Spaß, so wenn wir also zum Beispiel das tun, was er sagt, dann machen wir dem Herrn damit so eine Freude und wenn wir das nicht machen, dann findet er das nicht so klasse. Also davon ist die Geschichte voll in der Bibel, von seinem Volk, dass dem Volk Israel im Alten Testament und im Neuen Testament durch Jesus Christus ist das auf uns quasi übertragen worden, dass wir auch zu ihm kommen können und zwar eben direkt, dass wir direkt beten können, dass wir durch Jesus Christus direkten Zugang zum Vater haben und sagen können, Vater, bitte kümmere dich doch hier drum oder da drum, mit unseren Gebetsanliegen zu ihm kommen können und auch erwarten dürfen, dass es besser mit den einen oder anderen Anliegen wird. Da komme ich aber später nochmal drauf. Jetzt hier war es jedenfalls so, dass ich dachte, ich habe auch noch eine Schilddrüsenüberfunktion. Und diese Schilddrüsenüberfunktion könnte ja auch mal da eben heilen. Also ich weiß, es war mir jetzt gar nicht so klar, was jetzt da eigentlich passierte. Also auf jeden Fall war ich in der Kirche und es war ein Gottesdienst. Und der betete auch, der Pastor vorne. Und man war hinterher gesund. Das fand ich also sehr praktisch und dachte, das ist jetzt möglicherweise ist das immer so. Also ich meine, ich hatte ja keine Vorerfahrung. Und deswegen mit der Schilddrüsenüberfunktion, nur dass er immer so lange brauchte, nicht mit dieser Predigt nannte er das so, dass also las er dann von dem Wort Gottes aus der Bibel und erzählte dann auch noch was und da gab es auch noch Musik, also das zog sich hin, nicht? Also das waren so bestimmt 1,5 Stunden und wir hatten auch so wenig Zeit immer. Und dann dachte ich, naja, vielleicht kann er das einfach schon mal vorziehen, dass wenn er da am Eingang die ganzen Gottesdienstbesucher begrüßt, er dann vielleicht schon mal beten kann und dann kann ich schnell wieder nach Hause und er kann dann seinen Gottesdienst machen und man stört nicht und er kann auch, also und wir haben dann wieder frei, so, nicht? Und so kam ich da zu ihm und sagte, ob er das nicht mal machen könnte, ob er nicht mal kurz beten könnte. Und er war also sehr, er guckte mich so ganz erstaunt an. Ich dachte, das ist doch jetzt nichts Ungewöhnliches, so ein Vorschlag. Ne? Also ich meine, das ist recht praktisch. Ich dachte, ich komme ihm entgegen auch, ne? Weil dann ist schon mal einer weniger und da ist wieder mehr Platz da. Also weil die brauchten da, also das war ja sehr voll auch, ne? Also war auch bestimmt anstrengend für ihn dann da. Ne? Also immer vor den so vielen Menschen und so. Und dann wäre mich da schon mal losgeworden. Aber er sagte, so geht das gar nicht. Und das Thema des Abends blöderweise war auch nicht Schilddrüsenüberfunktion. Er nahm mich im Gegenteil im ersten Raum und sagte, ich soll mal aufhören, erstmal zu rauchen. Und während er mich da so in den Arm nahm, hatte ich plötzlich eine Vision, wie ich vor Hunderten und Tausenden von Menschen plötzlich stehe und von Gottes Wirken und von seinen Wundern erzähle. Und das war eine, also das war, hatte so richtig Glücksgefühle, kam da so hoch, ne? So, war so richtig euphorisch, aber leider nur sehr kurz, so ein paar Sekunden und dann war das Bild auch schon wieder weg. Und nun waren wir aber da und es war jetzt nicht Schilddrüsen und es war für Kinder, das ist nichts gegen Kinder, ja, wir finden Kinder gut und so und das auch, die sollen ja auch dann da geheilt werden und es hatte mich eigentlich auch mal interessiert, ob das bei allen so war, ne? Würde auch eigentlich mal ganz interessant sein, ob jetzt alle da geheilt worden sind oder nicht, aber wir hatten da keine Gelegenheit zu fragen. Erstmal ist man natürlich auch sich da so ein bisschen selbst der Nächste, also erstmal war es mir natürlich wichtig, dass ich selber von diesem ganzen Mist da frei war. Aber diese Schilddrüsenfunktion, Überfunktion, die war auch schon ganz schön störend. Und ich hätte es wirklich gerne gehabt, aber das war irgendwie nicht so. Und wurde nicht geheilt. Und das Thema war es nicht. Und wir sind nach Hause gegangen, sind dann da geblieben, also so höflichkeitshalber so. Wir wollten ihn dann auch nicht enttäuschen. Ich dachte, vielleicht freut er sich auf der anderen Seite auch, wenn man da ist und so, dann gleich wieder gehen. Ach nee, wenn er nicht ist, dann ist jetzt geht's eben nicht. Und dann kommen wir nächstes Mal wieder. Oder sag mal, wenn es ist. Also das war dann, hat man lieber nichts gesagt und hat sich da erstmal hingesetzt. So. Und dann waren wir aber doch also sehr irritiert und herausgefordert, möchte ich sagen, uns jetzt mit dem Wort Gottes näher zu beschäftigen. Weil mal ja und mal nein. Mal Heilung und mal Nichtheilung, das war eigentlich die interessante Frage für uns. Woran kann man das denn festmachen? Nach welchen Regeln wird hier gespielt? So war die Frage, nicht? Also nach welchen Prinzipien funktioniert das eigentlich? Und was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man geheilt wird? Und was ist eben nicht gerade förderlich? Oder wir als Ärzte waren sehr froh, dass es plötzlich irgendwie, das wirkte wie so ein Hoffnungsschimmer, wo man oft so sehr wenig Perspektive hat und Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die doch oftmals sehr schwer krank sind. Denn als Ärzte, da bemüht man sich immer so den Eindruck zu erwecken, dass es irgendwie alles okay ist. Aber es war eben so, dass man sie oft gar nicht wusste, was man machen sollte, nicht? Mit Medikamenten oder so. Können Sie mir was helfen oder sagen oder so? Wissen Sie einen Rat, Herr Doktor? Eigentlich hätte man sagen müssen, nö, ich habe auch keine Ahnung. Da bin ich ganz hilflos. Speziell, wenn es Menschen sind, die todkrank sind oder die so sehr schwere Erkrankungen haben, dann ist man immer doch oft sehr ratlos. Eine Kollegin von mir sagte mal, das ging um die Darmkrebs, da sagte sie, also war ganz begeistert, ganz aufgeregt, nicht? Also und sie meinte das wirklich so, als Onkologin dachte, Arne, weißt du was, wir haben jetzt mit den neuen Therapien, das war irgendwie um Mitte 1995 herum oder so, eine signifikante Überlebenszeitverlängerung beim Darmkrebs bekommen. Das ist also ganz, ganz und gar hervorragend und ein besonderes Ergebnis. Ich sagte, worüber reden wir denn? Was ist denn eine signifikante Lebenszeitverlängerung? Und sie sagte, und das erinnere ich noch genau, wie sie das sagte, bestimmt 1,5 Tage aufs Jahr gesehen. Und dann dachte ich, das nennst du signifikant? Das ist eigentlich nichts, würde ich sagen. Also ob ich jetzt hier 1,5 Tage länger lebe, aber dafür mehr Nebenwirkungen habe, also so ist die Schulmedizin. Weshalb ja auch sich so viel mit alternativen Heilmethoden beschäftigt, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. So war das jedenfalls hier, schien es ja also ganz prima zu sein. Man hatte offenkundig auch gar keine Nebenwirkungen und es war auch relativ preisgünstig. Also es ging dann da so ein Klingeltopf rum und ansonsten kostete das aber nichts. Ne? Also in der Esoterik ist das alles sehr viel teurer. Da muss man sehr viel Tausende von Euros bezahlen, wenn man da überhaupt erstmal hin will in solche Kurse. Aber hier im christlichen Glauben, das ist dann also sehr, sehr günstig, relativ gesehen so. Nicht? Also so vom Preis-Leistungs-Verhältnis können wir sagen. Also so eine Neurodermitis-Behandlung kann sehr viel teurer sein, ne? Also so als jetzt so die Spende da. Und auch viel langwieriger, nicht? Also, und ich hatte das ja nun auch schon 10 Jahre hinter mir. Also Fazit der Geschichte war, dass wir uns jetzt sehr, sehr intensiv angefangen hatten, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wir wollten dem auf den Grund gehen und da hatten wir erstmal den Büchertisch von dem Billy und haben da alles gekauft und alles mitgenommen, was es da so gab an Büchern und CDs, um mal zu gucken, was denn der da so rüber geschrieben hat oder schreibt, das macht er ja heute auch noch. Und dann waren da so verschiedene Empfehlungen und wollten wir ja mal gucken, was passiert, wenn wir diesen Empfehlungen folgen, können wir damit mehr Informationen bekommen, mehr Erkenntnis, was Heilung, was Gebet für Kranke dann im Einzelnen bedeutet. Und so machten wir das, was der auch da immer so empfiehlt in seinen Büchern. Zum Beispiel haben wir dann jeden Tag in der Bibel gelesen, in Gottes Wort. Das meinte er, es ist eine gute Idee, wenn man eine Heilung erlebt hat, dass man sich mit Gottes Wort auseinandersetzt, dass man sich beschäftigt damit. Und dazu gehört, dass man auch in der Bibel liest. Am besten jeden Tag, meint er, in seinen Büchern. Und dass man möglichst viel betet, steht da auch. Und dass man auch in eine Gemeinde geht, auch wenn er nicht da ist. Also sonntags regelmäßig. Und dass man sich auch mit anderen Menschen unterhält, die schon mal Erfahrungen gemacht haben mit dem christlichen Glauben. Das haben wir dann also alles gemacht und soweit wir konnten, sind da aber sehr schnell an Grenzen gestoßen. Eines war zum Beispiel, dass ich sonntags immer Dienste hatte, Bereitschaftsdienste. Ich konnte gar nicht in Gottesdienst gehen. Und dann sagte ich, das ist ja komisch, nicht? Also wenn ich jetzt schon nicht mehr in Gottesdienst gehen kann oder überhaupt nicht in Gottesdienst gehen, weil ich immer arbeiten muss, dann funktioniert das ja offenkundig schon mal nicht. Und ich wollte doch jetzt alles tun, um herauszufinden, wie ich am besten das auch noch übernehmen könnte. Vielleicht hätte ich ja auch jetzt die Möglichkeit, für Patienten zu beten und dass sie sogar gesund würden, wenn ich nur mehr Ahnung hätte oder mehr wissen würde, wie das eben funktioniert. So als Lehrbuch so quasi. Da hast du ein bisschen die Bibel gesehen damals. Nun, dann habe ich gedacht, da ich jede Woche, jeden Sonntag Dienst hatte, das ging wochenlang so, also 5 Wochenenden so in etwa, dachte ich, das ist jetzt so frustrierend, das kann ich mir gar nicht leisten, dann sitze ich ja da im Vierteljahr immer noch und weiß nicht Bescheid, ob das jetzt was für mich ist oder nicht, also muss ich meinen Job kündigen. Ich hatte einen super Job, ich war ungekündigt, unbefristet, 14 Jahre, also wäre dann bald Oberarzt und Chefarzt geworden und sonst, wie man das eben so Karriere macht. Und das habe ich gesagt, das hänge ich jetzt alles an den Nagel, weil ich will sonntags in Gottesdienst gehen. Das ist kein Flachs, das ist tatsächlich so. Das ist mir so wichtig gewesen, weil allerdings schon seit der Jugend an mich das immer sehr interessiert hat, existenzielle Fragen beantwortet zu bekommen. Da haben wir früher immer in Indien gesucht und in der Esoterik und keine Antworten gefunden. Und wir dachten, vielleicht gibt es aber im christlichen Glauben solche Antworten. Und das setzt aber voraus, dass man das tut, was die empfehlen. Das kannten wir ja auch aus diesen ganzen Meditationen und sonst wie mit der Beschäftigung mit der Esoterik, dass man muss bestimmte Sachen machen, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen. Nur, dass das da überhaupt nicht geklappt hatte. Vielleicht klappt es aber hier. Zum Beispiel, wenn man sonntags in Gottesdienst geht. Vielleicht erfährt man dann mehr, was von Gottes Wirken. Und wer Jesus Christus eigentlich ist. Das ist ja eine zentrale Person im christlichen Glauben. Das wurde uns dann relativ schnell klar. Und mir wurde ebenfalls klar, dass ich einen neuen Job brauchte. Und dann zum Beispiel kam mir dann als Alternative eigentlich nur in den Sinn, was ich vorher nie vorgehabt hatte und freiwillig auch gar nicht getan hätte, mich niederzulassen, in einer Praxis als Arzt zu arbeiten, weil die immerhin sonntags frei haben. Man hätte auch noch in den medizinischen Dienst gehen können, aber das war für mich also dann doch zu praxisfern und zu sehr verwaltungstechnisch. Und ich wollte ja auch mit den Menschen zu tun haben. Also mein Beruf hat mir ja auch immer sehr viel Spaß gemacht und bringt das auch heute noch genauso. So war ich plötzlich damit konfrontiert, in einer Praxis zu sein, was aber nicht so ohne weiteres ist, sondern in so ein Ding muss man einsteigen, da muss man sich einkaufen gewissermaßen, da muss man viele Schulden machen, also musste ich, weil ich kein Geld hatte, und weil dann kauft man Anteile an einer Praxis, zum Beispiel, dass man die Hälfte der Praxis übernimmt, so war das bei mir damals, und hat dann eine Praxisgemeinschaft. Und ich dachte, als ich dann da in der Bank saß, mit schlotternden Knien, weil ich habe plötzlich ganz viel Angst gekriegt, weil ich hatte gar keine Perspektive, wie ich diese ganzen Schulden, also viele hunderttausend Euro zurückzahlen sollte, die ich jetzt plötzlich da aufnahm, um sonntags frei zu haben. Das war ganz schön heiße Kiste, würde ich sagen. So, ne? Also nur um mal zu sehen, ob was an Gottes Wort dran ist, dachte ich, eigentlich muss ich ja ganz schön verrückt sein. So, oder so, ne? Und dann mein Kollege, weil von dem ich die Praxis hatte, sagte, ach, entspann dich, das ist schon okay. Also der unterhielt sich über das Golfspielen mit dem Banker und beruhigte mich da. Und ich sagte, ja, also wenn du hier sitzen würdest, also man hatte auch keine Patienten. Also es war also gar nicht klar, wie das jetzt weitergehen sollte, die Geschichte. Und das Zweite war, dass ich auch sowieso sehr im Zweifel war, das muss ich schon sagen, ob das mit Gottes Wort sich nicht relativ schnell erledigen würde, weil mir waren schon von den ersten Seiten an so viel aufgefallen, dass ich mir recht sicher war schon fast, dass Gottes Wort nicht wahr sein könnte. Denn da standen so viele wilde Sachen drin, herausfordernde Sachen, die offenkundig überhaupt nicht umgesetzt waren. Also da stand drin, dass für Gläubige ganz bestimmte Sachen gelten sollen. Also zum Beispiel steht in der Bibel, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der an mich glaubt, sagt Jesus, der wird dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere. Und jeder Umstand muss ja zum Besten gereichen, dem, der da glaubt. Das fand ich ganz, ganz klasse, also so solche Sätze. Und dann habe ich in der Gemeinde, da wo wir damals waren und noch heute sind, rumgeschaut. Und ja, tatsächlich, da habe ich gedacht, vielleicht finde ich hier ein paar Gläubige. Und dann habe ich gesagt, bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig. Und ist dir alles möglich? Nein. Und bist du gläubig? Ja, natürlich bin ich gläubig. Und machst du dieselben Zeichen und Wunder und noch größere? Natürlich nicht. Und das hörte ich an allen Ecken und dann dachte ich, das ist aber ganz komisch. Vielleicht haben die ja verschiedene Arten von Glauben. Also jedenfalls ist es nicht der Glaube, der hier steht in der Bibel. Sonst würden sie es ja machen. Oder vielleicht denken sie auch nur, dass sie glauben und glauben eben, dass sie glauben. So oder irgendwie oder ich weiß auch nicht. Oder es gibt verschiedene Übersetzungen. Und irgendwie, also das waren für mich ungelöste Fragen. Und oder das ganze Ding ist einfach nicht wahr. Also ich meine, so viel Diskrepanz zwischen dem, was hier steht und das, was Menschen draus machen. Und dann auch noch nicht, also die Liebe und so. An der Liebe sollte sie erkennen, dass die waren aber gar nicht lieb. Das habe ich schon ziemlich schnell gemerkt. Also so miteinander, das hielt sich so in Grenzen. Ne? Also es war eigentlich nicht viel anders als also nicht bei den Nichtgläubigen. Oftmals war das sogar noch schwieriger, weil die haben immer dann von Vergebung geredet und dann haben sie gesagt, ich vergebe, aber ich bin trotzdem sauer und so, ne, das würde in der Welt nicht so passieren, da weiß man nur, dass man ist sauer und Vergebung ist eh egal, aber es geht mehr da so ums Recht haben, das geht's beim Glauben auch sehr oft, aber das wird dann nicht so genannt, sondern also das sind dann hat das so ein bisschen schönfärberische Umschreibung und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so, das ist ein Handicap, so nicht mit diesem Anspruch, immer lieb zu sein oder die Liebe zu haben oder in der Liebe zu sein, aber es gar nicht zu sein in Wirklichkeit. Und dann ist es schon besser, sich ehrlicherweise einzugestehen, dass man sauer ist und dass man nicht in der Liebe ist, als so zu tun oder sich zu bemühen, irgendwas darzustellen, was man gar nicht ist. Also mit solchen Fragen war ich damals beschäftigt und dann dachte ich, also damit wir jetzt aber nicht vorschnell, also jetzt hier den Stab brechen über dieses Buch, dachte ich mir, könnte es natürlich sein, dass hier Voraussetzungen vielleicht gegeben sind, die einfach auch flächendeckend nicht erfüllt sind. Und vielleicht wissen die auch gar nicht, was Glauben ist. Die lesen zwar das Buch und sagen auch, dass sie gläubig sind, aber das sagen die nur so. Weil die wissen ja vielleicht auch gar nicht, was sie sagen. Und vielleicht ist das mehr so eine Art Wunschdenken auch. Also wenn ich könnte, würde ich schon glauben. So, also ich glaube, aber das hier gilt alles nicht für mich. Also das, was hier in der Bibel steht, hat für mich keine praktische Relevanz. Und vor allen Dingen ist es so, dass dann auch noch da steht, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Und dann habe ich mir überlegt, was sind denn jetzt Früchte nun schon wieder? Dann habe ich nachgeschaut, was Früchte alles sind. Und wenn ich dann mal so verschiedene Dinge gefragt habe, also zum Beispiel, wie viele Menschen hast du denn heute schon zu Jesus geführt? Das kann man nicht so, also noch keinen, also heute, das muss man mehr in größeren Zeiträumen sehen. Und wie viele hast du denn heute schon Hände aufgelegt, dass sie gesund geworden sind? Also natürlich nicht, das mache ich, also schon mal einer, ja manchmal, oder ich glaube, könnte sein, dass da auch, also auf jeden Fall ist es ihm besser gegangen. Wann denn? Ja, vor ein paar Jahren, also da war einer und da ist auch, dann dachte ich, ja, also was heißt denn jetzt viel Frucht? Also wenn eine Traube an einem Weinstock hängt, dann ist das, finde ich, nicht viel Frucht. Aber also trotzdem haben sie eben behauptet, dass sie gläubig sind. Sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Dann habe ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Weil hier steht, woran man die erkennt, die an mich glauben, das sagt Jesus selber hier in der Bibel. Aber vielleicht hat es ja keine Bedeutung oder es ist eine falsche Übersetzung. Jedenfalls war die Herausforderung groß. Die war sehr groß. Und ich dachte, naja, also sowas, also irgendwie, damit würde man jetzt in der Wissenschaft nicht durchkommen mit solchen Bemerkungen. Ne? Also da würde man klar, das würde einen Tag dauern, dann hätte man die Übersetzung klar und dann könnte man sagen, also das, was du erzählst, da haben wir gesagt, Tüdelkram. Ne? Also das ist einfach nicht wahr. Und wenn es hier an den, die Ergebnisse geht, die das dann letztlich bezeugen, ob man gläubig ist, ob man Glauben hat oder nicht, dann ist das hier, das ist, also da kannst du sagen, was du willst, aber das ist kein Glaube. Da kannst du zehnmal denken, dass du gläubig bist und auch wenn du das schon 100 Jahre bist, aber also nach den Kriterien der Bibel bist du es definitiv nicht. Und das wollten die sich aber gar nicht sagen lassen. Als ich denen das sagte, ihr seid ja gar nicht gläubig, haben die wollten sich richtig streiten. Nicht? Doch, doch, ich bin gläubig. Und ich vorher weiß, ja, ich habe mich taufen lassen. Na, das war dann schon kurz so, wie dass ich den Stempel im Pass hatte. Nicht? Also, aha, du hast dich taufen lassen. Ja, und woher weißt du denn eigentlich, dass ich glaube? Ja, ich glaube halt. Und also zum Beispiel, ich bete auch. Meine ich, aha, du betest. Dann habe ich gesagt, wie oft denn so am Tag? Ja, schon dreimal. Oder schon häufiger. Und dann wieder diese Bibel, nicht? Das ist immer so doof, weil man dann, also das ist dann, finde ich, aber schon das Prüfkriterium. Da steht dann drin, die an mich glauben und die mich lieben, erkennt man daran, dass sie meine Werke tun. Und dann hatte ich sie sofort schon wieder am Haken, ne? Und da steht, du sollst alle Zeit beten. Da habe ich gesagt, wieso denn dreimal? Hier steht doch alle Zeit. Ja, das geht nicht. Und wieso geht das nicht? Ja, ich muss auch arbeiten. Steht aber nicht, bete, wenn du nicht arbeitest. Habe ich drauf bestanden. Ja? Und dann haben wir dazu immer über die Übersetzung nachgedacht. Also heißt vielleicht alle Zeit was ganz anderes. Heißt vielleicht alle Zeit vielleicht. Man könnte alle Zeit ja auch mit vielleicht übersetzen. Oder gelegentlich mal, wenn man Lust hat. Oder mehrmals täglich, nach Bedarf. Alle Zeit kann vieles heißen, aber ganz sicher nicht alle Zeit. Dann frage ich mich nicht nur, warum dieses Wort da drin steht. Und dann noch so verschiedene andere Dinge, auch sehr herausfordernd. Du sollst die ganze Zeit danken, danket alle Zeit. Also für die Bibelbelesenen ist es der 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Sag danket dem Herrn alle Zeit. Dankst du? Ja, nicht die Rede. Ich habe solche Schmerzen, da wird es, also da, nein, das. Und dann noch ein, freu dich alle Zeit. Steht da auch drin. Und dann habe ich gesagt, freust du dich eigentlich immer? Und dann habe ich schon gemerkt, dass das, also die Frage brauchte ich gar nicht zu beantworten, also das konnte ich schon sehen, dass sie sich also auf jeden Fall nicht freuten. Das hätte man ja gesehen am Gesicht. Also Freude kann man erkennen, ob jemand sich freut. Und dann hätte ich gesagt, also von 600, die hier sitzen, freut sich vielleicht einer. Aber 599 nicht. Statistisch, und die sagen aber auch alle, dass sie gläubig sind. Da haben die ja gar keine Hemmung, die Christen. dachte ich, das entwickelte sich komplizierter, als ich dachte. Also mit der christliche Glaube ist auch nicht so einfach. Also ich meine, wenn man das an dem Wort Gottes nimmt. Und mit diesen Fragen war ich also beschäftigt. Und dann dachte ich, vielleicht ist es so, dass man mal zur Abwechslung, also ich kann ja für mich eine Versuchsanordnung treffen. Das muss ja, die anderen, die können ja machen, was sie wollen, so quasi, ne? Ich interessiere mich jetzt nur dafür. Ich will wissen, ob das Wort Gottes wahr ist. Und das könnte ich jetzt daran überprüfen, indem ich jetzt zum Beispiel mich bemühe, das zu tun, was Gott sagt, und dann schaue, ob die Ergebnisse dabei rauskommen. Das ist so ein bisschen eine etwas wissenschaftliche Herangehensweise. Also das war mir alles viel zu viel gefühlt, würde ich sagen. Sondern ich wollte es konkreter nehmen und ich würde sagen, okay, ich werde jetzt mal eine Woche die ganze Zeit Danke sagen, mich freuen, da kann mein Chef oder beziehungsweise meine Mitarbeiter oder wer auch immer, da können alle machen, was sie wollen. Ich werde mich nur freuen und ich werde nur Danke sagen, eine Woche lang, nur einfach mal, weil ich es mir vorgenommen habe. Und ich werde alle Zeit beten, mal schauen, was dann passiert. Das ist ja immerhin schon mal was, ne? Dass man das tut, was da drin steht. Weil wenn man das nicht tut, das kannte ich schon, ne? Also wenn man morgens nicht um 8 Uhr, sei um 8 Uhr pünktlich auf der Station und man kam um 10, 11, das kam nicht so gut. Und auch sonst, wenn man Vereinbarungen nicht einhält. Also heute ist es so, wenn ich Kinder habe, und ich habe welche, und ich sage, komm um 7 nach Hause, und er kommt um 10, und ich sage, warum kommst du denn um 10? Und er sagt, ja, ich dachte, das wäre mehr so, dass ich überhaupt komme. Mehr so vielleicht eben. Oder manchmal. Eigentlich könnte ich auch froh sein, dass er überhaupt gekommen ist. Dann würde ich mich nicht so richtig verstanden fühlen, und Eis wird er auch nicht kriegen. Weil ich sitze die ganze Zeit und denke, wann kommt der Bengel bloß? Er kommt aber nur dann, wenn er Lust hat. Und dann sage ich ihm, also beim nächsten Mal, du, also jetzt, also übrigens, also nur damit wir jetzt mal klar zusammen sprechen und du also auch wirklich weißt, was ich meine, morgen um 7. Und wisst ihr, was der macht im Bild? Der kommt wieder nicht. Und dann sage ich, warum kommst du denn heute nicht? Ich dachte, wir hätten jetzt also eine klare Vereinbarung. Und dann sagt er, du, also bei dem, was ich zu tun habe, da wärst du auch nicht gekommen. Das geht einfach nicht. Ich habe so viel Arbeit, ich habe so viel zu tun, da kann ich nicht kommen. Beim besten Willen nicht. Das macht er nicht nur einen Tag oder zwei, sondern das macht er immer so. Der kommt nie um 7. Und ich habe nicht nur ein Kind, sondern Millionen. Und kein einziger macht das. Nicht ein einziges Mal. Man kann sich vorstellen, wer Kinder hat, da wird man traurig. Dann sagt man, irgendwie verkehrte Welt, ne? Auf jeden Fall kriegen sie kein Eis. Ich würde ihnen ja gerne eine Freude machen, aber eigentlich bin ich stinksauer. Und ich bin auch sehr traurig, weil sie so überhaupt gar nicht begreifen, dass das für sie, das ist nicht nur meinetwegen, dass wenn sie um 7 kommen würden, dass das was Gutes wäre. Das ist vor allen Dingen für sie gut. Wenn ich am Straßenrand sage, bleib stehen, und er hört wieder nicht, dann ist das sehr gefährlich. Wenn Kinder nicht hören und tun, was sie sollen, ist das für die Kinder, nicht unbedingt für die Eltern. Für die Kinder ist das sehr gefährlich. Und nun sagt man, also die Gläubigen, die sogenannten, sind also die Kinder Gottes und kein Mensch tut, was Gott sagt, was ihr Vater sagt. Das ist so. Das ist gar nicht so weit übertragen. Und dann wundern sie sich alle, wenn sie Beulen haben. Wenn sie Schmerzen haben. Soweit war das für mich relativ einleuchtend. Da war ich also schon immerhin ja 10 Tage gläubig. Oder ich hatte ja schon 10 Tage mich beschäftigt. Da waren mir diese Dinge schon klar. Aber was mir noch nicht klar war, nach wie vor nicht, ob es überhaupt möglich ist, wenn in 2000 Jahren nicht ein einziger in diese Position hineingekommen ist, dass er dieselben Zeichen und Wunder tut, flächendeckend, wie Jesus und noch größere. Das hätte man bestimmt irgendwo gehört oder gelesen. Dann muss ich sagen, muss der Balken, also ich habe mir gedacht, es gibt vielleicht einen Balken in den Köpfen von allen, so groß sein, dass also es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass man das überhaupt erreichen kann. Dagegen spricht, dass das Wort Gottes für alle gilt, nicht für irgendwelche Spezialisten. Sagen wir 2 in 1000 Jahren oder so. Sondern es sagt alle. Da macht er überhaupt keine Einschränkung. Also musste dieser Balken meiner Meinung nach relativ einfach gestrickt sein. Und das kam mir sofort passend vor. Nie betet einer alle Zeit. Nie dankt einer alle Zeit. Nie freut sich einer alle Zeit. Also kein Eis. Keine Verheißung. Kein, das, wenn ihr an mich glaubt, passiert das und das. Glaubt aber sowieso keiner. Und da können die Leute reden, was sie wollen und denken, was sie wollen und fühlen, was sie wollen. An den Ergebnissen wird man sie erkennen. Es gibt eben keine Ergebnisse. Sprich Heilungen. Sprich, sage zu dem Berg, hebe dich hinweg und er hebt sich hinweg. Das war logisch nachvollziehbar. Soweit konnte ich Gott dann schon verstehen. Und dann habe ich gesagt, aber vielleicht ist es ja so, wenn ich mir ganz, ganz dolle Mühe gebe, nur mal so interessehalber eine Woche lang, vielleicht passieren ja doch dann Dinge, die in diese Richtung hinführen. Weil ich hatte so viele Berge und es ging mir so miserabel auf so vielen Ebenen, dass ich dachte, also so ein bisschen was von dieser Vollmacht, von diesem Leben, nicht eine neue Schöpfung steht, da ist man dann sogar. Und der Heilige Geist fließt durch einen durch und das geschieht durch seine Kraft, steht da. Und man macht das auch gar nicht selber, sondern ist durch die Kraft Gottes würde das alles geschehen. Da dachte ich, also das ist für mich auf jeden Fall ein Versuch wert. Und so habe ich dann mir das so vorgenommen. Und dann habe ich festgestellt als nächstes, dass ich das gar nicht geschafft habe, alle Zeit zu beten. Da war ich nach ein paar Minuten schon abgelenkt. Und dann habe ich es wieder probiert und wieder probiert und wieder probiert und es funktionierte nicht die Bohne, den ganzen Tag nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist aber ganz schön blöd, wenn das nicht geht, dann werde ich aber, so leicht komme ich mir nicht davon, mir einen Wecker holen. Einen, der alle 10 Minuten klingelt, mindestens. Das ist nicht alle Zeit, aber eine Annäherung. Herr, habe ich zu Gott gesagt, wir können ja mal so einen kleinen Deal machen. Also nur, damit du weißt, ich will wirklich wissen, ob es dich gibt. Ich will wirklich wissen, ob es möglich ist, das zu tun, was du sagst. Ich werde alles tun. Und du hast ja schon gesehen, ich habe auch meinen Job aufgegeben, nur um sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Und dann will ich also mich freuen, ich will danken und ich will alle Zeit beten, mindestens also annäherungsweise alle 10 Minuten für 2-3 Minuten dich loben, preisen, danken, anbeten und das auch vom Aufwachen bis zum Einschlafen, wie ich das im Schlaf hinkriege, weiß ich noch nicht, die Frage ist noch nicht geklärt, aber tagsüber. Und dann klingelte das dauernd in meiner Hosentasche. Herr Elsen, was klingelt denn da bei Ihnen? Ja, ich bin ein Trainingsprogramm, ich übe anbeten. Ich lerne anbeten. Aha, was ist denn das? So, nicht? Also kann man schon mal in die ersten Gespräche, so, nicht? Also, anbeten, was, wie? Und ja, das hat was mit dem Glauben zu tun, mit dem christlichen Glauben. Und dann kann man so in Gespräche mit vielen Menschen. Also, dieses Klingeln ist sehr kommunikativ. Weil es stört alle. Man stelle sich mal vor, hier würde das ständig klingeln. Na? Wie sehr würde man sofort fragen, was ist denn das da? Muss das denn sein? Ja, auf jeden Fall. Denn sonst kann ich nicht anbeten. Und das soll ich machen, sagt Gott. Und wenn Gott das sagt, dann tut es mir sehr leid, dass es Sie stört. Aber es ist wichtiger, dass ich das tue, was Gott sagt, als wenn es Sie... Also Sie können ja sonst auch so lange rausgehen. Oder Sie nehmen auch so einen Wecker. Man kann also auf verschiedene Weise mit Menschen sehr schnell ins Gespräch über den Glauben kommen. Das ist sehr evangelistisch, so ein Wecker. Na? Weil der ist auch weit zu hören. Also auch beim Arbeitsleben ist der sehr... Also da kommt man um Gespräche gar nicht herum. Wie man sie dann gestaltet, da sollte man sich Weisheit vom Herrn schenken lassen. Damit man den Job behält, zum Beispiel. Na, also nicht, dass man dann plötzlich einen anderen hat. Einen, wo man mehr Ruhe hat. So, ne? So zu Hause oder so. Jedenfalls ist es möglich schon. Und das ganz und gar Erstaunliche oder nicht Erstaunliche bei der Geschichte war, dass nach 2,5 Tagen, 3 Tagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, plötzlich bei mir Zeichen und Wunder passierten von einer Heftigkeit, wo ich sofort hellhörig wurde, weil das, also ich habe richtig das Gefühl gehabt, in eine ganz neue Welt hinein zu katapultiert zu werden. Da war ich in einem Glaubenstag, in einem Gottesdienst, in der Nähe von Hamburg in Stade und es waren hörsaalartige 1000 Leute, bestimmt so große Veranstaltung und ich hörte eine Stimme neben mir, rechts neben mir, ich saß am Mittelgang, spende 2000 Euro für die PEC 2003 in Berlin. Und ich drehte mich um und es war niemand da.
Es war aber ganz so ein klarer Kommandoton, dass es sogar so heftig war, dass ich die Frage noch nicht mal stellte, ob ich richtig gehört habe. Es war auch nicht die Frage, ob ich das jetzt mit meiner Frau diskutieren wollte. Es war immerhin ein Bruttomonatsgehalt, sondern es war ganz klar, am nächsten Morgen habe ich das überwiesen. Allerdings nicht ohne vorher zu fragen, meine Bank nach Mann, was denn eigentlich PEC heißt. Das wusste ich nämlich nicht. Die haben mich aufgeklärt und haben gesagt, das heißt Pfingst-Europa-Konferenz. Und dann auf die Frage, ja, sie haben auch eine Bankverbindung und so. Das musste ich ja erstmal erforschen. Also ich meine, das hätte er ja auch gleich sagen können. Also Bankleitzahlen und Konto, aber es war also nur so. Also das war schon recht herausfordernd. Ne? Ich habe das auch nicht überprüft, den Eindruck. Hätte man vielleicht machen sollen. So mal so im Gebet nochmal so in sich. Aber das war so, man kam sich vor wie auf dem Kasernenhof. Ne? Also so, ich dachte, du bist lieber. Also ich meine, du hättest ja auch mal fragen können, aber hast du nicht mal Lust? Oder so, ne? Oder wenn du Lust hast, dann spende doch mal was. Oder es muss ja auch nicht gleich so viel sein, vielleicht. Ich meine, wie gesagt, Bruttomonatsgehalt ist ja schon mal nicht ganz wenig. Und aber wie gesagt, der Ton war derart, dass ich diese Fragen nicht gestellt habe und ich habe es am nächsten Tag überwiesen. Klingelnderweise mit meiner Uhr in der Hosentasche. Und dann einen Tag später klingelte nicht nur der Wecker bei mir, sondern auch mein Telefon. Und das Krankenhaus, wo ich vorher gearbeitet hatte, rief an und sagte, Herr Elsen, sagen Sie mal, Sie haben ja vor ein paar Jahren so Nachtdienste gemacht, über mehrere Jahre Bereitschaftsdienste, da haben Sie ja nie Geld für gekriegt. Ich sage, da müssen Sie vertan haben, weil ich habe immer meinen Lohnzettel kontrolliert und das wäre mir aufgefallen über einen so langen Zeitraum. Dann sagen Sie, nein, das haben wir hier ganz klar, das sind so 3.000-4.000 Euro oder 5 oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwo dazwischen war das der Betrag. Wir haben festgestellt, das haben Sie noch zu bekommen und haben Sie nicht mal eine Bankverbindung für mich, dass Sie mir das ich Ihnen das überweise. Da hatte ich meine, und sagte, okay, davon muss man natürlich die 2.000 Euro abziehen, aber sagen wir so erstmal so, ganz gut. Also erstmal gibt's wieder was zu essen, ne? Also das, man kann die Miete bezahlen, also das war ich aus dem Gröbsten erstmal raus. Aber es ging immer munter weiter. Am nächsten Tag klingelte das Telefon schon wieder. Und diesmal war es die Kassenärztliche Vereinigung von Hamburg, die mich anrief und sagte, Herr Elsen, Sie haben ja in Ihrer Praxis Diabetikerschulungen, die Sie bisher nicht bezahlt bekommen haben, weil Sie ja die Voraussetzungen für die Abrechnung noch nicht erfüllen, weil Sie noch nicht so viele Patienten haben, Sie sind ja erst am Anfang. Aber wir haben uns überlegt, wir zahlen Ihnen das trotzdem. 25.000 Euro, haben Sie mal eine Bankverbindung? Ich sagte, wow, klar habe ich eine. Da muss ich nicht aus nachdenken, da gebe ich Ihnen meine. Ich habe auch gar nicht weiter nachgefragt. Am dritten Tag war es so, dass ein Pharmavertreter in die Praxis kam und fragte, ob ich an Phase-3-Studien interessiert sei, vergleichende Medikamentennebenwirkungen von bereits auf dem Markt eingeführten Medikamenten. Ich sagte, ich habe keine Zeit. Ich sagte, ja, wir suchen ein Prüfzentrum. Es gibt in Deutschland 400, das ist eine internationale Pharmastudie. Jedes Zentrum hat 5 Probanden oder Patienten. Und dann ist es so, dass sie pro Proband auf 1,5 Jahre gesehen ca. 1.500 Euro bekommen und ist eigentlich mit ganz wenig Zeitaufwand zu machen. Und dann sagte ich, ja, also meine Frau, die also auch zu Hause war inzwischen so einiges anders geworden. Auch da sah man Wunder und Zeichen übrigens. Also war dann irgendwie so, also schon im Vorfeld, also schon bevor wir mit der Uhr angefangen hatten, dass dann so Freunde kamen und so sagten, sag mal, ihr seid so friedlich geworden, ihr streitet euch gar nicht mehr so oft. Und keine Zeit, ne? Also wenn man jetzt immer Bibel lesen muss, dann und in den Gottesdienst gehen, dann kann man sich nicht, also das geht, also es gibt so manches eben, was damit kompatibel ist, also mit Gebet und auch mit Anbetung und speziell mit Anbetung, ne? Herr, ich preise deinen heiligen Namen, Mist, ne? Geht nicht. Nicht im Wechsel, wenn man jetzt mit dieser Uhr, muss man sich entscheiden. Geht es mir darum, wo die Tupperschüssel hinkommt? Oder bete ich an? In der Regel geht es mir um die Tupperschüssel, weil ans Anbeten denke ich ja gar nicht. Das hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit. Aber ich will ja jetzt den Takt erhöhen des Gebets. Ich bemühe mich ja jetzt alle Zeit zu beten. Und prompt komme ich in die Bredouille, ich kann nicht mehr Recht haben. Das ist ganz schön schwierig für Menschen, wenn sie nicht mehr Recht haben können. Weil man braucht für Recht haben länger als 6 Minuten. Jedenfalls bei meiner Frau. Und ich glaube, dass es nicht nur bei uns so ist. Man muss das diskutieren. Das muss der andere verstehen, dass es auch mal so ist und nicht so. Bloß dieses blöde Ding klingelt dann und dann, ja, was machst du denn nun? Abstellen. Okay, dann habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich jetzt nicht anbete. Aber in dieser Woche ging das schon mal gleich gar nicht, weil ich sagte, ich will das ja nicht jede Woche von vorne anfangen. Also war ich nun gezwungenermaßen friedlicher. Also jedenfalls, das konnte man ja sich auch merken. Und dann in der nächsten Woche hätte man das dann noch also nachträglich. Also so wäre natürlich mehr geworden, hätte man das länger abstellen müssen, um das Ganze durchzuarbeiten, was man in dieser Woche nicht alles geklärt hätte zusammen. Also wie sich dann zeigte, klingelte der Wecker ja nächste Woche auch noch und irgendwann vergisst man dann die Sachen, die man eigentlich diskutieren wollte und man macht eben dann mehr das, was dieser Wecker einem dann diktiert so quasi, nämlich den Herrn loben, preisen, danken, anbeten. Was soll man denn sonst machen? Es bleibt ja nur die Möglichkeit, diese Versuchsanordnung zu durchbrechen. Dann allerdings, und das hatte ich sehr schnell verstanden, werden möglicherweise die ganzen Wunder nicht mehr passiert. Und immerhin hatten wir jetzt ja 27.000 Euro erstmal auf der Kante und wir hatten innerhalb von, als meine Frau dann da jetzt da, diesen Job übernahm, war das dann so, dass sie innerhalb von 3 Wochen 90 Probanden hatte. Und wir waren Deutschland führendes Studienzentrum auf einmal geworden. Also einfach so. Ich meine, und 90 mal 1.500 Euro bedeutet keinen Überbrückungskredit. Also 90 mal 1.500 plus 27.000. Ich sagte, ach so ist das. Herr, wenn du mal wieder was brauchst, dann frag mal lieber mich statt meinen Nachbarn. Sonst kriegt der womöglich noch den Segen. Ne? Also, ich glaube, das heißt Saat und Ernte. Das gibt es, also auch, das gilt, also, das hat so eine gewisse Allgemeingültigkeit. Naja, und dann ist es so, dass da das aber nicht aufhörte. Das hörte mit den Wundern und Zeichen überhaupt nicht auf. Also wir waren ja jetzt schon mit dieser Woche durch und dann passierten immer mehr Sachen, sodass ich dachte, okay, ich verlängere diese Woche. Machen wir mal noch eine Woche, weil ich war dann ganz heiß. Also erstmal kam ich also offenbar, scheinbar jedenfalls erstmal schneller aus meinen Schulden raus, als ich gedacht hatte. Und zweitens wurde die Beziehung immer besser. Es war einfach nicht so anstrengend. Also ich meine, Streiten ist auch anstrengend und Recht haben eigentlich auch genau genommen. Weil solange man Recht haben will, kann man nicht anbeten. Und irgendwie begriff ich, dass Anbeten, obwohl dieses blöde Ding einen ständig nervte und andere auch, also es sehr anstrengend war, sich diesem jetzt unterzuordnen, diesem Korsett quasi, war es doch so, dass alle möglichen anderen Dinge sich auf einmal entspannten. Also ich konnte zum Beispiel ruhig schlafen, ohne mir Sorgen über Schulden zu machen. Und ich hatte eine wesentlich freudvollere und friedlichere Beziehung. Und dann saß ich nun in dieser Praxis, morgens einen Patienten, nachmittags einen Patienten und dachte, was machst du mit denen? Kannst ja mal beten, kannst ja mal gucken. Vielleicht gilt das ja nicht nur für Diakone und Älteste, dass man für Kranke betet, sondern auch für Ärzte. Und ich kann ja mal Gebet anbieten, mal sehen, was passiert. Und so habe ich dann auch angefangen, für Patienten zu beten. Erstmal ganz vorsichtig, ne? Nicht, dass man da sich überfahren fühlt oder dass man was aufgedrückt hat. Ne? Also wenn Sie möchten, also ich würde Ihnen jetzt nicht diese Kopfschmerztablette empfehlen, weil die hat auch Nebenwirkungen, ist Chemie und so, ist auch nicht so gesund. Jedenfalls nicht, auch nicht, wenn man sie häufiger nimmt. Aber ich könnte, wenn Sie möchten, also auch das geht schnell und das kostet auch nichts und das tut auch nicht weh. Und Sie wären auch sofort dran. Ich könnte für Sie beten, wenn Sie möchten. Und dann haben dann der eine oder andere gesagt, naja gut, mach mal. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, bitte mach's doch mal kurz gesund. Und sehen Sie schon fertig. Und damit die nicht einen plötzlich in so eine Ecke stellen und denken, was ist das für ein schräger Vogel oder ist ein bisschen verrückt oder so. Und so nicht, also davor hatte ich viel Angst, nicht? Also weil ich ja abhängig war von den Überweisungspatienten. Von den Hausärzten und nachher denken die, also zu dem schickst du keinen mehr hin. Was macht der denn da mit unseren? Da war das nicht gut. Der hat ja komische Sachen gemacht, der hat ja sogar gebetet. Also man muss ja sagen, also dass irgendwelche Tai-Chi-Geschichten ja salonfähiger sind als der Name Jesus Christus und Gebet in einer, also speziell in einer Arztpraxis. Nicht? Das ist gar nicht so selbstverständlich. Aber auch hier Wunder und Zeichen passierten. Das Feedback auf einmal war, und es häufte sich, die Rückmeldungen waren sehr positiv. Ganz anders, als ich erwartet hatte oder befürchtet hatte. Sondern es war so, oh, das ist doch, Sie haben doch letztens für mich gebetet. Ich wollte Ihnen nochmal sagen, das ist mir echt gut bekommen. Also das war sofort besser oder es war später besser oder es ist sofort alles weggegangen, je nachdem. Und könnten Sie das nochmal machen? Oder die Nachbarn kamen. Meine Nachbarin hat gesagt, sie war bei ihnen und ja, für sie haben sie gebetet, können Sie das bei mir auch mal machen? Der Laden war so schnell voll. Die standen, das war so ein Treppenhaus in der ersten Etage, die Praxis. Die standen unten auf der Straße. Das ganze Treppenhaus war voller Menschen. Da, also es war im Nu. Ne? Innerhalb von ein paar Wochen, 3-4 Wochen. Rampelvolle Praxis. Ich dachte, naja, okay, das hilft schon mal weiter. Und ich hatte aber noch weiter so ein bisschen die Befürchtung, was denken bloß die überweisenden Hausärzte? Und war mir der ganzen Sache, das war mir nicht so richtig geheuer. Aber ich dachte, also ich war natürlich sehr ermutigt durch diese positiven Rückmeldungen. Und vor allem waren das dann nicht nur Kopfschmerzen, die besser wurden, sondern es passierten auch noch viel ganz andere Sachen. Also dann waren das mal Knieschmerzen, mal Hüftschmerzen und mal in irgendeine Bandscheibe. Und dann war das plötzlich, also dann waren das, also beim das ist ja auch eine Diabetespraxis, die Typ-2-Diabetiker, die sind meistens recht übergewichtig. Also die haben oftmals sehr viele Kilos, also sagen wir mal so 120 Kilo, 140 Kilo, bis zu 250 Kilo bei 1,80 Meter oder 1,70 Meter oder 1,60 Meter. Das ist so also ganz wahlweise. Das ist wirklich oftmals sehr viel und die versuchen immer abzunehmen und das geht immer nicht so richtig. Und dann vielleicht hilft da ja auch Gebet. Und dann habe ich gesagt, oh lieber Gott, bitte hilft ihnen doch, habt doch Erbarmen, hilft doch, dass sie ein bisschen abnehmen kann. Und das habe ich auch teilweise persönlich gebetet und teilweise insgesamt für die Patienten. Und ja, also nicht, also es ist wirklich also eine Herausforderung im Glauben. Tatsächlich fingen die an abzunehmen. Man könnte von Dahinschmelzen sprechen. Nicht jeder, nicht als Garantie, aber immerhin, wir haben das statistisch aufgearbeitet, 1,5 Tonnen im Jahr. Bis zu 60 Kilo in 6 Monaten ohne Faltenbildung und ohne Jojo-Effekt. Bis zu 200 oder 300 Menschen pro Jahr wurden frei von Diabetes, brauchten kein Insulin mehr zu spritzen, brauchten keine Tabletten mehr, brauchten keine Bluthochdrucktabletten, die Blutfette waren normal. Also das ganze internistische Programm, könnte man sagen. Das war ja schon mal was. Und dann war es so, dann kamen plötzlich Typ-1-Diabetiker, das sind die in der Jugend oder in der Kindheit seither Insulin spritzen, weil dann die Bauchspeicheldrüse vorher keine Funktion mehr hat und das Insulin nicht mehr produziert. Und die brauchten auch kein Insulin mehr. Die haben plötzlich gesagt, ach, wissen Sie, das ist ganz komisch, Sie haben ja für mich gebetet, aber dann habe ich, plötzlich war ich beim Einkaufen und habe gesagt, Mensch, ich habe meine Insulinpumpe gar nicht mit. Und ich dachte, Mensch, wo hast du denn die gelassen? Die habe ich aber schon seit 10 Jahren. Und dann fiel mir ein, dass ich sie so vor ein paar Tagen da zu Hause irgendwo hingelegt hatte und gar nicht gemerkt hatte, dass ich nicht dabei. Ich habe sofort meinen Zucker gemessen, der war 100. Und dann bin ich zum Hausarzt und der hat gesagt, alles Normalwerte. Und seitdem nehme ich die auch nicht mehr regelmäßig. Ist ja auch ganz schön klobig, ganz schön umständlich, so eine Pumpe. Wenn man sie nicht braucht. Und dann kam ein Patient, der hatte gar keine Bauchspeicheldrüse mehr. Das war rausoperiert worden und den OP-Bericht hatte ich ja und die brauchte auch kein Insulin mehr. So kam so eins nach dem anderen, wo man sagte, meine Güte, und immer klingelt dieser Wecker. Aber inzwischen hatte ich mich dran gewöhnt, die Mitarbeiter in der Praxis auch. Und dann waren eben ganz, ganz viele Dinge, die sagen wir mal, immer damit einherging. Die Praxis wurde sofort viel zu klein. Das ging innerhalb vom halben Jahr, einem Jahr. Man musste anbauen, man musste erweitern, man musste größer werden, man musste neue Mitarbeiter einstellen. Also da waren damals so vielleicht so 2, 3, 4 Mitarbeiterinnen, Arzthelferinnen und mit dem Lehrling. Und dann waren es dann irgendwann, heute sind es so 15 bis 20. Und wir hatten damals insgesamt vielleicht 1000 Patienten. Heute sind es über 300 pro Tag, die da durchlaufen. Und dann habe ich plötzlich Einladung gekriegt, ob ich nicht gerne Mitglied in der Landesärztekammer werden wollte und Prüfarzt für die Kassenärztliche Vereinigung. Oder dass ich jetzt bin ich in der Fachbeisitzerkonferenz und schreibe die Leitlinien für die Diabetologie im Bundesland Hamburg mit. Und ich hatte einen der größten Qualitätszirkel in der Stadt auf einmal mit 90 Hausarztpraxen, die kommen auch heute noch alle 2 Monate zu mir zur Fortbildung in die Ärztekammer. Und dann erzähle ich denen was über die Diabetes. Und so, ich dachte, irgendwann müssen doch mal Nachfragen kommen. Das kann ja auch bei den Ärzten nicht unbemerkt bleiben. Und tatsächlich kam da eine Ärztin dann mal und sagte, sag mal, Anne, was machst du da eigentlich mit unseren Patienten? Übrigens, gute Laune kriegten die auch alle. Ne? Das ist einfach damit einhergehend. So, dieses Latent-Depressive war gar nicht mehr feststellbar. Was machst du eigentlich mit unseren Patienten, dass es denen so gut geht, dass die so schlank und ohne Diabetes und so gut gelaunt wiederkommen? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Diese ganzen Kurse sind zertifiziert und standardisiert. Das Einzige, was ich mache, was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, ich bete für sie. Und wisst ihr, was sie dann sagte? Na, dann ist ja alles klar. So ähnlich wie, ich bin eben auch gläubig. Natürlich war gar nichts klar. Das muss man verstehen. Aber ich hatte meine Ruhe und konnte weiter arbeiten, experimentieren, könnte man sagen. Weil ich wollte ja noch mehr wissen, was bei Gott alles so geht. Und dann kamen so viele, viele Dinge in mein Leben hinein, die ich nie gedacht hätte, dass ich mal in eine solche Situation komme. Zum Beispiel 3 Kinder. Und die jetzt 2, 5 und 8 Jahre alt sind und ihren Papa auch gelegentlich mal sehen. Und ansonsten ist es eine fantastische Familie. Mit wunderbaren Kindern, meine Frau, die sie ganz wunderbar versorgt und betreut und den Dienst mitträgt, den ich mache, weil ich bin auch viel unterwegs und mache dann, das nennen sich Heilungsgottesdienste, die mache ich jetzt selbst und Vorträge und bete für Kranke, wo ich hinkomme und viele werden gesund. Leider noch nicht alle. Das ist wirklich schade, also dass ich da noch nicht bin, meine ich, denn es ist eindeutig eine Wachstumskurve. Es sind heute mehr, werden heute mehr gesund als vor 5 oder 6 Jahren. Oder vor einem Jahr. Oder vor 2 Jahren. Und in einem Jahr werden sie ganz sicher noch mehr gesund als heute. Und übernächstes Jahr noch mehr. Und ich denke, dass ich die 100%, und das ist mein erklärtes Ziel, vor dem 90. Lebensjahr habe. Dem Glaubenden ist alles möglich. Der wird zu dem Berg sprechen, hebe dich hinweg. Und er wird sich hinwegheben. Und er wird dieselben Zeichen und Wunder tun. Und noch größere. Ist ja klar. Warum ist das eigentlich klar? Weil es Gottes Wort ist und das erhebt immerhin den Anspruch, dass es die Wahrheit ist. Dass das wirklich, wirklich stimmt und nichts als die Wahrheit ist. Und deswegen rechne ich damit fest. Weil das, was bisher passiert ist, ist so viel mehr als das, was meinen Glaubenskollegen da in der Gemeinde passiert ist. Warum eigentlich? Das Einzige, was mich unterscheidet, ist, dass ich mich unter dieses Korsett gestellt habe, könnte man sagen, unter diese Struktur, indem ich das mal konkret ernst genommen habe, was in diesem Buch steht. Indem ich mal das umgesetzt habe, wörtlich, was da steht, und mir wurde relativ schnell klar, dass ich nicht deswegen danken soll alle Zeit, weil ich so viel Aua in der Hüfte habe, sondern weil ich, und da soll ich nämlich gar nicht hinschauen, steht da, ich soll nicht auf meine Umstände gucken, nicht auf meine Baustellen, sondern ich soll auf Jesus schauen. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann allerdings, und insbesondere wenn ich weiß, was er für mich getan hat, dann ist es so, dann allerdings reichen 24 Stunden nicht, um Danke zu sagen. Und auch nicht 24 Stunden, um sich zu freuen, weil ich darf mit ihm die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und das ist so dramatisch gut, das ist so ein Hammer, so eine Freude, dass man eben alle Zeit nur Danke sagen kann. Das ist auch etwas, was ich normalerweise nicht mache. Der Herr sagt, schau nicht auf deine Umstände, schau nicht auf deine Schmerzen, schau nicht darauf, dass du noch 3 Tage zu leben hast, sondern schau auf mich. Wie kann ich das denn? Wenn du diese Schmerzen hättest, würdest du auch nicht, ich meine, da kann man ja auch gar nicht drüber hinweg fühlen oder sehen. Nein, vom Menschlichen geht das nicht. Aber es geht dann mit der Kraft des Heiligen Geistes, wenn ich das tue, was der Herr sagt, nämlich alle Zeit zu beten. Je mehr ich in die Gegenwart Gottes komme, desto mehr schaffe ich es, auf ihn zu schauen und nicht auf meine Umstände, mich nicht zu streiten, sondern zu lieben. Und dann allerdings passieren plötzlich ganz andere Dinge in meinem Leben, Zeichen und Wunder, reihenweise. Da macht man sich ja keine Vorstellung, was alles in so einer Praxis passieren kann. Nicht nur in der Praxis übrigens, auch sonst im Leben. Also es ist auf vielerlei Ebenen und Weisen veränderte sich unser Leben. Das ist, würde hier absolut den Rahmen sprengen, das alles jetzt so zu erzählen. Deswegen empfehle ich auch immer, sich ein paar CDs mitzunehmen, damit man diese ganzen Themen und diese Facetten man von verschiedenen Seiten beleuchtet, weil in jedem Vortrag kommen natürlich etwas andere Zeugnisse, kommen etwas andere Geschichten, Erlebnisse, aber sie illustrieren genau diesen Kern, das den Unterschied macht, Gottes Wort ernst zu nehmen und sich zu bemühen. Und wir kommen um solche, meiner Erfahrung nach, um solchen Zeitgeber nicht herum. Solchen externen Zeitgeber, wie ich das mal so formulieren würde. Das ist so, dass wir einfach vom Menschlichen nicht in der Lage sind, uns länger als ein paar Minuten zu konzentrieren. Und wenn, insbesondere, wenn es um Anbetung geht, wenn man auch noch mit Gegenkräften rechnen muss, im geistlichen Sinne, dann ist es praktisch ein Ding der, fast der Unmöglichkeit, so meine Meinung, also meine Beobachtung. Wenn aber jemand anderes eine bessere Möglichkeit hat, wie man ständig anbetet, dann ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ich behaupte nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, aber ich behaupte, dass es eine Möglichkeit ist, die funktioniert. Denn man kann diese Uhr, das ist interessant, auf alle 5 Minuten stellen. Und dann gibt es noch mehr Zeichen und Wunder, erfahrungsgemäß. Denn eine der ersten Fragen, die ich stellte, war, nachdem ich diese Beobachtung machte, ist das jetzt nur bei mir so, ist das ein Spezialfall oder ist das reproduzierbar, gilt das für alle? Und dann habe ich ganz viele Uhren verteilt. Und einer ist der nach 3 Tagen von seinem Magenkrebs geheilt war, der sagte, so eine Uhr braucht jeder. Und der holt die immer kartonweise aus Hongkong, weil damit sind sie ein bisschen günstiger, damit werden die Zwischenhändler hier in Deutschland so ein bisschen überlistet, könnte man sagen, weil die ja auch noch alle verdienen wollen. Und dann sagt man, okay, ist das bei euch allen auch so? Und das Spannende an der Geschichte ist, weit über 1000 Uhren in der Republik haben wir verteilt. Das ist nicht abhängig vom Modell übrigens, nur von der Taktfrequenz, könnte man sagen, meine Anbetung. Das allerdings scheint mir so zu sein, und ich weiß, vielleicht den einen oder anderen, den fordere ich jetzt ein bisschen heraus, aber macht vielleicht nichts, vielleicht ist es jetzt nicht der Moment, das zu verstehen oder sich damit zu beschäftigen. Es ist einfach nur mein Erlebnis. Wenn ich diese Uhr auf eine Stunde stelle, funktioniert sie nämlich nicht, interessanterweise. Wir haben da Experimente mitgemacht. Wie oft muss ich anbeten, damit Wunder und Zeichen passieren? Das kann man statistisch erfassen. Die Häufigkeit von Wundern und Zeichen und die Intensität von Wundern und Zeichen. Die Intensität kann man zum Beispiel darstellen, also habe ich nur eine Heilung von Kopfschmerz oder habe ich eine Heilung von Krebs? Was passiert, wenn ich den auf alle 10 Minuten stelle? Was passiert, wenn ich den auf alle 5 Minuten stelle? Was passiert, wenn ich den auf alle Stunde stelle? Vom Selbst schaffe ich es eben sowieso nicht. Schon gar nicht in dieser Regelmäßigkeit. Jedenfalls nicht länger als vielleicht mal einen Tag. Maximal. Und interessanterweise, um euch gleich noch einen mitzugeben, dass ein Phänomen ist, dass fast immer oder weit über 50% der Wunder und Zeichen nach 2,5 bis 3 Tagen anfangen zu passieren. Ihr könnt euch vorstellen, solche Empfehlungen oder solche Berichte bleiben nicht unwidersprochen, speziell nicht bei Gläubigen. So habe ich eine Hausgruppe und dann habe ich dann also gesagt, okay, jetzt, damit ihr das mal probiert, damit ihr mal so Erfahrung macht, ihr kriegt jetzt alle so eine Uhr und geht damit nach Hause und ihr werdet alle 10 Minuten anbeten, loben und preisen und danken den Herrn und nächste Woche sehen wir uns wieder und dann erzählt ihr von den Ergebnissen. Und sofort, nein, wo steht denn das in der Bibel mit so einer Uhr, das ist viel zu gesetzlich, eigene Theologie, also das wäre ja immer schöner und so und was soll ich jetzt das auch noch machen? Also da waren wir fast im Streit, also im Disput auf jeden Fall. Und auch sonst wurde wild diskutiert. Und dann sind sie alle nach Hause gegangen. Und ich hatte hinterher so ein ganz gekühltes Mütchen. Ne? Also war so klein und sagte, Herr Mensch, also das war jetzt aber doch ein bisschen doll. Das hätte ich mal nicht so krass sagen sollen, so radikal oder irgendwie. Also ich meine, ich habe die ja wohl doch überfahren oder so. Ne? Vielleicht habe ich doch ein bisschen Dicke aufgetragen und so. Also, man darf die Menschen ja auch nicht überfordern, obwohl es ein höchstgradig spannendes Gebiet ist. Also ich finde, es gibt nichts Spannenderes als die Erforschung der Herrlichkeit Gottes. Muss ich schon sagen. Das sollen wir übrigens auch machen. Wir sollen in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und das hier ist ja wohl, also man kann, also Modellbau, es gibt verschiedene Hobbys, nicht? Also man kann also verschiedene Sachen machen und man kann sich mit Gottes Wort beschäftigen. Das kann richtig zum Hobby werden. Man kann da Tage mit verbringen. Ob man jetzt allein oder das mit anderen macht, also das ist auch sehr flexibel, dass sich beschäftigen mit Wort Gottes, das kann man mit anderen zusammen machen und alleine. wie man will oder abwechselnd. Und es bringt immer Freude eigentlich, also weil es so schön ist. So habe ich also gesagt, also Herr, ich habe die alle überfahren und ich hatte im Gebet aber den Eindruck, ich sagte, stimmt das eigentlich? Und dann sagte, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, nee, war alles gut, was du gesagt hast, alles richtig, es ist genau so, wie du sagst. Und ich sage, nee, aber guck mal an, der nachher kommt er nicht wieder und so. Der war so sauer, irgendwie schien der mir so, also ich weiß nicht, was das werden soll. Und er sagt, nein, es ist alles gut. Und ich, nee. Und er, doch. Und so, also wir unterhalten uns häufiger mal so. Das nennt man dann da so, aber es ist ja noch nicht mal diskutieren, das, also das ist ja erstmal so gucken, wer eben so Recht hat, so, ne, eben so nach diesem Muster. Und dann ist es so gewesen, dass die nach einer Woche wieder kamen und ich dann sagte, und wie war's? Aber ich brauchte das eigentlich gar nicht sagen, weil der erste kam schon und sagte, Mensch, Arne, du hast ja gesagt, wir sollen mit dieser Uhr und die ganze Zeit anbeten. Das ist ja ein Ding, was da passiert ist. Das hätte ich ja nie gedacht. Und ich sage, ja, was denn? Tut mir auch leid. Ich glaube, ich habe das ein bisschen, das meinte ich auch jetzt nicht so und so. Also nicht, dass du dich jetzt unter Druck gesetzt fühlst. Und er, doch, das ist so stark, du glaubst nicht, was passiert ist, das muss ich dir erzählen. Ich sage, was denn? Und er sagt, ja, also das ist nämlich so gewesen, ich komme hier raus und ich kann gar nicht anders, ich weiß gar nicht, ich habe diesen Impuls gehabt, ständig Gott anzubeten, zu loben und zu preisen und zu danken und sagen, Jesus, du in meinem Leben, das ist einfach fantastisch, dass du hier bist und überhaupt, ich finde dich nur klasse und du und ich, Dreamteam, was wir heute alles erleben werden, du gehst voran und ich hinterher, du bist das Licht in meinem Leben und ich konnte gar nicht wieder aufhören. Und dann so nach 2,5 Tagen plötzlich komme ich mit meiner Frau nach Hause, da sitzt meine Tochter, die ist vor einem Jahr ausgezogen, wir haben nie wieder was von ihr gehört, sie hat keinen Kontaktwunsch oder Angebot beantwortet, hat Jesus aus dem Boot geworfen, sitzt bei uns auf der Treppe, schreibt uns einen Liebesbrief, wir kommen hin, die Tränen laufen, sie wirft sich uns in die Arme, zieht wieder bei uns ein, übergibt wieder neu ihr Leben Jesus, ein Wunder ist geschehen. Ich sage, naja, das kann auch jemand. Es heißt ja nichts. Die nächste sagte, Arne, ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich lobe und preise den Herrn die ganze Zeit. Und das nach 2,5 Tagen, der andere übrigens auch nach 2,5 Tagen, nach 2,5 Tagen gehe ich über die Straße, ich habe eine Sehnerventzündung, schon 1,5 Jahre lang sehe ich zwischen 0% und 30% auf dem linken Auge und muss immer Cortison nehmen. Und da auf einmal macht es Klick auf der Straße und ich kann klar sehen, ich gehe zum Augenarzt, er sagt, sie haben überhaupt keine Entzündung mehr, das ist, die ganze Entzündung ist weg, sie sind da völlig gesund und wiederhergestellt, sie sind geheilt, sie brauchen kein Cortison mehr. Ich sage, schön, das nennt man wohl Wunder oder Heilung oder so. Ich war jetzt nur auf Fußball oder Zeitung lesen, aber auf jeden Fall nicht Jesus oder Gebet. Ich habe es mal als Thema einfach mal beiseite geschoben. Und dann nach einer Woche sind alle wiedergekommen. Und dann habe ich gesagt, na, wie war es denn diesmal? Und die Stimmen waren auch ganz anders. Naja, sagt der Erste, ich meine, das hätte mich jetzt auch überrascht. Also, man kann auch nicht zu viel Wunder erwarten. Sie ist wieder ausgezogen. Und mich hat gewundert, dass die andere ihre Heilung behalten hatte. Aber Gott ist gnädig. Dann sage ich, nein, ihr Lieben, ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so zufällig war, sondern das ist eine Frage der Beziehung. Wenn ich in einer bestimmten Beziehung bin mit Jesus Christus, dann passieren einfach andere Sachen als ohne ihn. Das kann man in beide Richtungen spielen, das Spiel. Aber wir wollen ja das Gute. Deswegen, und wir leben ja eh ohne ihn, so quasi, ne? Wir haben ja den Salat, haben wir ja eh schon. Jetzt wollen wir mal was, also, aus diesem Sumpf da so ein bisschen raus. Wir wollen alles, nicht? Wir wollen Heilung, wir wollen Wiederherstellung und von Gesundheit an Körper, Geist und Seele. Wir wollen Finanzen, wir wollen Vollmacht im geistlichen Bereich, wir wollen Lebensfreude, wir wollen Frieden.
Man kann das im Wort wiederfinden, im Wort Gottes. Wir wollen die Fülle der Verheißungen, sagt man dazu. Das hätten wir gern.
Und meine Erfahrung hierbei ist, es ist eine Frage von meiner Beziehung mit Jesus Christus. Warum? Weil die Beziehung dadurch definiert ist, dass wir tun, was Gott sagt. Weil, da steht im Buch, dass in der Bibel, dass die, die an mich glauben und die mich lieben, werdet ihr daran erkennen, dass ihr meine Werke tun. So tun wir also dann die Werke, die Jesus uns aufgetragen hat in dieser Bibel, in diesem Buch. Dann erleben wir plötzlich, dass Wunder und Zeichen passieren. Und wenn sie nur manchmal passieren, dann nennen wir sie auch so. Und wenn sie am laufenden Band passieren, dann nennen wir sie Himmel auf Erden. Dann nennen wir sie entsprechend unserem Gebet, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Oder jedenfalls einige. Das ist tatsächlich möglich. Das ist allerdings das, was die wenigsten erlebt haben bisher. Allerdings haben auch die wenigsten so einen Wecker. Ich wüsste nicht, wie es ohne Wecker geht. Wenn es gehen würde, wäre ich sofort dabei, um es zu testen. Weil mich interessiert, ob es mehr Möglichkeiten als eine gibt, um von A nach B zu kommen. Auf jeden Fall, ein Stück weit in Richtung B bin ich schon gegangen. Und dieser Weg, auch interessant für euch so, für uns alle, ist reproduzierbar, ist beliebig begehbar für jeden. So ist es auch praktisch nicht, dass, also es ist nicht so, dass ein Feedback, und ich hole mir immer gerne Feedback, also die kommen alle wieder, ne, so alle paar Wochen und so weiter, dann will ich immer sehen, was ist passiert. Von diesen über 1000 Uhren ist praktisch kein Gegenbeispiel. Fast keins, wo ich wirklich sagen kann, es hat nicht funktioniert. Das ist ganz schön spannend. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Es ist wirklich ganz schön spannend, weil es ist für jeden, jeder kann es probieren, sofort. Und wird quasi dieselben Ergebnisse haben, vorausgesetzt sind bestimmte Dinge. Zum Beispiel eins, dass man das nicht mechanisch macht, dass man wirklich mit dem Herzen Gott sucht. Das ist ganz wichtig. Und dass man zum Beispiel mindestens zu 50% anbetet. Mindestens die Hälfte der Zeit. Also die Zeit, ich betrachte das als kritische geistliche Masse, die umkippt, wenn wir den Himmel auf die Erde holen, wenn wir eine bestimmte Gebetsfrequenz überschreiten. Also zwischen 10 und 20 Minuten, die ich dir offenbar. Eine sagte, also die war 30 Jahre in der Mission in Papua-Neuguinea, da sagte sie, hat sie so eine Uhr mitgekriegt, ne? Und dann kam sie so nach einer Woche wieder und sagte sie, das ist ja ganz also spannend, was hier passiert. Ich bin 69 Jahre alt, ich habe eine eineiige Zwillingsschwester, wir hatten schon Krieg im Mutterleib. Wir haben nie ein Wort miteinander gewechselt, Feuer und Wasser, nichts dagegen. Und ich bete hier und mit dieser Uhr 2,5 Tage, sie ruft mich an, wir sind ein Herz und eine Seele, wir sind seither unzertrennlich. Nach 69 Jahren. Herr Elsen, können Sie sich das vorstellen? Ich sage, ja. Ehrlich gesagt, habe ich irgendwas erwartet. Das kenne ich nämlich schon, auf dieser Seite vom Schreibtisch. Auf der anderen Seite kennt man das noch nicht. Deswegen stehe ich ja auch hier oder sitze hier und da sitzen die anderen. Aber nach einer Weile fangen die ja auch sich dran an zu gewöhnen und dann erzählen die das anderen. Dann sagte sie nach einer Weile, ich will noch mehr Wunder und Zeichen erleben. Was soll ich tun? Sag ich, dann machst du das einfach mal so, dass du das Ding auf alle 5 Minuten stellst. Da bist du der Erste in der Republik, der diese Uhr auf alle 5 Minuten stellt. Wieder nach 2 Wochen kam die Rückmeldung, Arne, das ist ja ganz spannend, wieder mal, weil ich dachte, ich werde jetzt viel mehr Wunder und Zeichen erleben, aber ganz anders, wenn man alle 5 Minuten den Wecker klingeln lässt, dann ist es so, man ist ja kaum fertig mit der Anbetung, dann fängt man ja schon wieder, da betet man wirklich die ganze Zeit. Und dann hat mich der Heilige Geist überführt, ständig, wo ich nicht im Willen Gottes bin, im Laufe meines Alltags, wo ich doch dachte, dass ich so ein gottgefälliges Leben führe. Das ist ganz wunderbar, weil jetzt kann ich mein ganzes Leben neu auf den Prüfstand stellen und mit abgleichen mit Gottes Plan und ich bin dabei, mein ganzes Leben zu verändern. Zwischendurch hatte sie verschiedene Heilungen, nicht von Tinnitus, sie fing plötzlich an Trompete zu spielen mit 69 Jahren und sie hat 3, 4 Musikinstrumente jetzt, die sie spielt und sie komponiert selbst Lieder. Das ist jetzt aber, sie hat die Uhr ja auch immer schon ein halbes Jahr. Sie hatte vorher gar nicht spielen können, weil sie hatte so einen starken Tinnitus und konnte die Töne nicht hören. Und dann wieder 2 Wochen später sagt sie, es wird immer spannender. Ich habe eine Familie gehabt. Ich war 30 Jahre in der Mission. Der Feind hat mir meine Familie komplett zerlegt. Ich habe 3 Kinder. Ein Sohn wohnt in Amerika. Eine Tochter, weiß ich jetzt nicht mehr. Eine wohnt hier in Deutschland und einer in Asien. Und alle sind in zweiter Ehe unglücklich verheiratet gewesen, muss man sagen. Denn innerhalb von einer Woche, also Originalton, das ist jetzt alles, ist genauso passiert, habe ich von allen fast identische Anrufe bekommen. Im Abstand von 1-2 Tagen nur war die Differenz. Ruft mich jeder von den dreien an und sagt, Mama, mein zweiter Ehepartner hat sich von mir getrennt und ist zu seinem ersten Ehepartner wieder eingezogen. Wieder 1-2 Tage später, wieder von allen dreien, Mama, mein erster Ehepartner ist wieder bei mir eingezogen und die Enkelkinder sind auch wieder dabei. Und sie trifft sich mit ihrem Ehemann wieder, mit dem sie 10 Jahre keinen Kontakt hatte. Das ist die Wiederherstellungskraft Gottes, ja, die auf jeden Fall größer ist als die Zerstörungskraft des Teufels. Wenn wir sagen, wir nehmen an, dass Gottes Wort wahr ist, dann muss man sich zwingend die Frage stellen, warum tun wir eigentlich nicht, was er sagt? Wir können doch nicht ernsthaft behaupten, dass wir das Wort für wahr halten, dass wir Gott lieben, aber wir tun nicht, was er sagt. Und genauso verhalten wir uns aber. Und dann wundern wir uns aber auch nicht, und das ist also noch einer obendrauf, dass wir noch nicht uns wundern, dass wir nicht diese Ergebnisse haben. Ich meine, die stehen doch da immerhin drin, wenn die nicht da drin stehen würden, aber sie stehen da nun mal drin. Hätte ja auch Überraschung sein können, ne? Probier mal, und ich sagte jetzt noch nicht, was passieren wird, lass dich mal überraschen, hätte auch drin stehen können. Aber es steht ganz konkret, was passieren wird. Du wirst dem Berg sagen, hebe dich hinweg, und er wird sich hinwegheben. Und jeder Umstand wird dir zum Besten gereichen. Und in meinen Wunden bist du geheilt. Aber dafür musst du erst mal glauben. Und ganz blöd ist das, das nennt man da gibt's verschiedene Worte für. Also wenn man die, also von der klinischen, also Anne, meine Frau, sagt immer, das muss man klinisch sehen. Das ist so, da gibt man, kommt man, arbeitet mit klinischen Begriffen wie Psychose und so Wahnvorstellungen. Also es gibt so verschiedene Worte. Also wenn man eben denkt, man ist etwas, aber man ist das gar nicht. Also wenn wir jetzt denken würden, wir wären ein Vogel, dann stimmt das gar nicht, weil wir haben gar keine Flügel. Das sind solche Vorstellungen. Und man muss sagen, dass die Brisanz hier da drin liegt, dass wir alle behaupten, wir sind gläubig, obwohl wir nicht die Bohne daran denken, das zu tun. Wir erklären es sogar ganz noch, wir gehen noch weiter und sagen dem Schöpfer des Himmels und der Erde, das geht gar nicht, was du sagst. Also alle Zeit beten ist völlig unmöglich. Da haben wir überhaupt gar keine Hemmung. Aber wir beklagen uns über die Umstände, das können wir gut. Quasi könnte man sagen, wir haben ein eigenes Buch. Jammere alle Zeit, beklag dich immer über deine Umstände, geh von Hilflosigkeit zu Hilflosigkeit, frag dich, wann du endlich fertig bist und warte, bis das Elend möglichst schnell vorbei ist. Und wenn es nicht schnell genug geht, dann gib dir selbst die Kugel. Ne? Das ist das Leben eines Menschen in der heutigen Zeit. Das ist aber nicht so, wie das da drin steht, in dem Wort Gottes. Da steht das ganz anders und ihr müsst einfach mal nachlesen. Ich glaube, wir lesen zu wenig wirklich Gottes Wort. Da steht was ganz anderes drin. Das sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Also wir sind schon alle geheilt. Wir haben gar keine Osteoporose. Ja, aber ich habe eine Osteoporose. Nein, hast du nicht. Ja, doch. Nee. Wieder, ne? Recht haben. Wie löst sich das Rätsel auf? Weiß das jemand, die Antwort? Ganz einfach. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich habe die Osteoporose. Und Jesus sagt, in meinen Wunden bist du geheilt. Natürlich hast du keine Osteoporose. Es gibt ein Buch von einem chinesischen Pastor, das nennt sich Der Himmelsbürger. Der hat das mal sehr schön geschrieben. Der war mal, weil er immer so viel rumgepredigt hat und die so genervt waren da von der Sicherheit da in China, die haben ihm dann die Knie zerschlagen mit Eisenstangen und haben ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt. Und dann hat er gebetet und Gott hat zu ihm gesagt, steh auf und geh raus. Da könnt ihr euch vorstellen, ne? Meine Osteoporose. Wie denn, Herr, mit diesen Knien? Und wisst ihr was, in dem Buch steht das, und ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, da hat er bei uns Zeugnis gegeben, was der Herr, also Gott, zu ihm daraufhin gesagt hat, das sind die Fakten, aber ich bin die Wahrheit. Was zählt eigentlich mehr? Und da der so auch schon mal mit dem Glauben, also er hat ja auch immer gepredigt und so, also er wollte auf jeden Fall, nicht, also hat aber auch schon viele Wunder erlebt, Also sein Glaubenspegel war gewachsen, würde ich sagen. Unser Glaubenspegel hängt sehr stark davon ab, wie viele Wunder und Zeichen wir sehen. Wenn wir gar keine sehen, haben wir das Wort Gottes. Aber für den Glauben ist das also, so meine Erfahrung reicht das nicht sehr weit. Wenn ich jeden Tag 20 Wunder sehe, dann fange ich so nach dem 10. Jahr so langsam an zu denken, es könnte tatsächlich wahr gewesen sein, was ich da gerade gesehen habe. Wir sind da sehr schwergängig, sehr langsam. Wir kommen sehr, sehr schwer nur aus dieser menschlichen Physiologie. Ich sehe, was vor Augen ist und was nicht, was ich nicht sehe, das stimmt auch nicht. Fakt ist, als Gott zu ihm das gesagt hat, das sind die Fakten und ich bin die Wahrheit, hat er sich bemüht aufzustehen und im Bemühen aufzustehen sind die Knie geheilt gewesen. Und er ist zur Tür gegangen und die hat sich von selbst geöffnet, wie auch alle anderen Türen, und der AVC hat ihn dann rausgeflogen aus China. Heilung erfahren. Und so ist das mit unserer Osteoporose. Wenn wir erkennen, wer wir sind in Jesus Christus, was wir natürlich nicht tun, weil wir nicht tun, was er sagt und deswegen nicht in dieser Fülle leben, nur zur Erinnerung, dann glauben wir eben die ganze Zeit, dass wir Osteoporose haben. Wenn wir aber tun, was Gott sagt, oder und noch nicht mal, das möchte ich betonen, als Leistung, ich muss das jetzt so und so oft machen, ich muss etwas erreichen, ich muss etwas leisten, stimmt auch wieder nicht, auch schon wieder falsch. Nicht durch Werke sind wir gerechtfertigt, sondern durch Glauben. Und ich muss mich nur bemühen, Gottes Wort zu tun. Dann stelle ich plötzlich fest, dass ich zur Knochendichte-Messung gehe und die ist normal. Oder dass mein Krebs eben weg ist. Nicht mein Krebs, sondern der Krebs. Und wir haben bis zu 4 dokumentierte Krebsheilungen, schriftlich dokumentierte Krebsheilungen pro Woche in der Praxis. Ist überhaupt keine große Sache. Da kommen die Leute und sagen, Mann, Arne, kannst du mal beten? Meine Tochter, die liegt da im Sterben mit ihren ganzen Metastasen und sowas und die wird morgen operiert. Bitte lass uns doch beten. Und ich sage, Herr, am liebsten wäre es, wenn da in dem Operationsblatt steht Fehldiagnose, weil sie haben gar nichts mehr gefunden, wenn sie morgen früh den Bauch aufmachen. Und sie machen am nächsten Morgen den Bauch auf und obwohl die ganze Bildgebung und der Frauenarzt und alles das untersucht haben und alles festgestellt haben und alles schriftlich dokumentiert ist, ist auf einmal in dem Bauch kein Tumor mehr da. Oder es sind plötzlich gutartige Befunde, wo es erst ganz bösartig schien oder mindestens auch stand. Und plötzlich, ach nee, war doch ein Irrtum, war gar nicht. Da kommt ruft ein junger Mann abends um 8, Donnerstagabend um 8 bei mir an und sagt, Herr Elsen, ich habe von Ihnen gehört, meine Frau, die hat Lungenkrebs. Die eine Lungenhälfte ist schon draußen, die ist jetzt, also sind beide so Mitte 30, Anfang 30 und das Gehirn ist voller Metastasen und die Leber ist voller Metastasen und die Wirbelsäule ist auch voller Metastasen. Könnten Sie da, also ich habe gehört, Sie beten auch für Kranke, könnten Sie mal beten? Und ich sage, also ich glaube, habe ich schon mal schnell gebetet, habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Sag ihr, Sie sollen kommen. Ihr sollt morgen früh in die Praxis kommen. Das geht gar nicht, sie ist gar nicht mehr transportfähig. Und wir haben ein 2-jähriges Kind, ist das nicht schrecklich? Ich sage, Herr. Und dann sage ich, wenn das Gottes Wille ist, wenn Gott sagt, dass ihr morgen früh hierher kommen sollt, dann wird sie morgen früh transportfähig sein und ihr werdet auch jetzt, das ist dein Job jetzt, einen Flieger finden, abends um 8 oder 9 für morgens um 8 von München nach Hamburg. Die waren morgens um 9 in der Praxis. Ich weiß auch nicht, aber plötzlich ging es ihr wieder besser. Ja, am Mittwoch hat sie die Ganzhirnbestrahlung, aber die Ärzte sagen, das bringt eigentlich auch nicht mehr viel, weil sie ist ja jetzt schon, eigentlich ist sie, das nennt man dann austherapiert. In Klammern hoffnungsloser Fall oder irgend sowas. Und so eine Woche, 2 Wochen hat sie vielleicht noch. Und ich mache mit ihnen eine Lebensübergabe an Jesus Christus, bete für Heilung, gebe ihnen so einen Wecker mit und eine Bibel, das kriegt man bei mir auch in der Praxis immer, eine Bibel, sage, sie sollen jeden Tag 2 Seiten darin lesen und sich ganz schnell eine Gemeinde suchen, die sie noch nicht hatten, in der Nähe ihres Wohnortes oder am besten in ihrem Wohnort, und zwar innerhalb der nächsten 3 Tage. Und dann sollen sie mich in einer Woche anrufen und dann reden wir über die Ergebnisse. Montag war die Dosisfestlegung für die Dosis für die Ganzhirnbestrahlung beim Onkologen. Und was ist am Montagabend schon, nicht erst nach einer Woche, rufen sie mich an und sagen, heute Morgen war die Besprechung, aber der Strahlentherapeut sagte, da ist ja gar nichts zum Bestrahlen. Ist ja alles weg. Das ist normal. Es ist normal. Es wäre überhaupt nicht normal, wenn das nicht so wäre. Beim Herrn. Nicht bei uns. Deswegen ist es nur die Frage, wo wollen wir eigentlich sein? Ich finde die Seite besser, weil sie ist effektiver, weil ich bin handlungsfähiger. Genau genommen bin ich ja nicht derjenige, der handelt, aber ich bin der vermittelt, sagen wir mal, wegen der Connection. Ich sage, Herr, bitte mach doch mal. Und er macht das. Er macht es. Er stellt sich dazu. Warum eigentlich? Jetzt wisst ihr es natürlich schon, weil ich mich ein bisschen mehr bemühe, das zu tun, was Gott sagt. Und über die Promillebereiche hinausgekommen bin. Deswegen passieren hier ganz andere Sachen. Da kommen sie nach 2 Wochen, weil sie dann in Norderney Ferien machen wollen, haben uns besucht. Sie war ja gar nicht mehr transportfähig, ne? Wie gesagt, also eigentlich wird sie ja schon tot sein. Und nun also machen sie Ferien. Die Tochter freut sich übrigens, dass ihre Mutter lebt. Und dann ist wieder machen sie das immer weiter. Der Herr offenbart noch verschiedene Dinge, wofür Gebet gebraucht wird. Sie haben auch eine fantastische Gemeinde gefunden. Und dann ist dann, also das Staging nennt sich das nicht, also diese ganze Tumor, wie weit der Tumor ist und so, wie es mit den Metastasen ist, ob die größer geworden sind oder ob neue gekommen sind. Also kleine werden die in der Regel nicht, also jedenfalls nach menschlichen nicht. Und dann war sie da bei der Untersuchung und dann waren die Leberherde auch weg. Hirnmetastasen weg, Leberherde weg, Wirbelsäulenmetastasen kleiner geworden. Nach 4-5 Wochen. Das nennt man Heilung. Oder christliche Heilkunde. Was beim Menschen nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Ich könnte jetzt also locker die nächsten Tage weiter solche Zeugnisse erzählen. Daher, das wäre überhaupt kein Thema. Aber ich hoffe, und das ist mir ganz wichtig, dass der ein oder andere oder vielleicht auch alle, beziehungsweise letztlich habt ihr alle etwas mitbekommen von diesem Segen, den Gott für den bereithält, der ihm glaubt. Der ein Stück aufs Wasser geht, nennt man das auch. Und nochmal, wir sitzen deswegen so da, unter anderem, dass, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Wenn ich jetzt Angst gehabt hätte, diese 2000 Euro zu bezahlen oder zu spenden, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Dann wären meine ersten Glaubensschritte ganz anders verlaufen. Könnt ihr euch glauben. Dann hätte ich vielleicht eine Weile noch gewartet und dann wäre es das vielleicht auch schon gewesen. Es ist so, wenn ich jetzt ich habe mir nicht die Frage gestellt, ob ich jetzt richtig gehört habe oder nicht. Ich habe mich gar nicht mit dieser Frage, die Frage hat sich einfach auch, da hat sich also gar nichts in dieser Richtung gestellt, sondern ich habe es einfach gemacht. Man könnte sagen, ich war gehorsam. Wenn ich mich jetzt, also es gab ja 2 Möglichkeiten, entweder habe ich richtig gehört, dann ist Segen drauf, wenn ich tue, was der Herr sagt, oder ich habe mich verhört. Und was den wenigsten klar ist, dann ist auch Segen drauf. Weil es eben nicht um die Werke geht, ob ich jetzt richtig gehört habe oder nicht, sondern ob ich mich bemüht habe, den Willen des Herrn zu tun. Nicht? Also sonst wäre Petrus untergegangen. Der Herr sagt, Jesus sagt, schau auf mich und nicht aufs Wasser. Was tut der? Natürlich, es kommt, wie es kommen musste, er schaut aufs Wasser. Aber es hat nicht Gluck, Gluck gemacht. Sondern er hat gesagt, du Kleingläubiger. Und seine Gnade hat ihn getragen. Das heißt, wenn ich mich jetzt verhört hätte, hätte der Herr sich trotzdem dazu gestellt. Das ist ganz wichtig. Und genau davor haben wir Angst. Dass es sein könnte, dass es nicht eintrifft. Da gibt es auch verschiedene Belege, wie Menschen so ticken. Vom Menschlichen ist es so, wir wollen Sicherheiten, wir wollen Garantien. Und genau die gibt es beim Herrn in der Form jedenfalls nicht, wie wir sie gerne hätten, nämlich das, was vor Augen ist, sondern er sagt, ihr Lieben, ich habe es ja im Paradies probiert. Da haben wir gemütlich am Tisch gesessen und haben uns nett unterhalten. Das habt ihr ja keine Lust gehabt. Jetzt ist es so, dass ihr wieder zu mir kommen könnt durch Jesus Christus, aber der Wermutstropfen, ihr müsst leben im Glauben und im Geist. Und im Glauben und im Geist ist eine extreme Herausforderung für den menschlichen Organismus. Das ist für uns quasi, das sprengt uns den Verstand. Aber nur so geht's. Indem wir sagen, Herr, was soll ich tun? Und wenn ich diese Frage stelle, muss ich damit rechnen, dass ich etwas höre. Was mir erstmal unbequem erscheint. Wir sind sogar so mit verstopften Ohren, wie soll man sagen, gestraft, könnte man sagen, dass wir eigentlich meinen, wir hören Gottes Stimme nicht. Obwohl in der Bibel steht, was ja die Wahrheit sein soll, Gottes Geist spricht immer. Aber wir hören es nicht. Wenn wir sagen, es kann nicht an Gottes Geist liegen, dann muss es doch wohl an unseren Ohren liegen oder an einer atmosphärischen Störung, die allerdings auch schon fast Ewigkeitscharakter hat. Also, wenn es an unseren Ohren liegt, dann muss man sich fragen, warum höre ich denn nichts? Und dann muss man anfangen, wenn man Gottes Stimme hören will, und darum kommen wir auch gar nicht herum, wenn wir im Glauben wachsen wollen, müssen wir aufs Wasser gehen, müssen wir üben, müssen wir damit rechnen, dass wir uns verhört haben, müssen wir uns damit rechnen, dass wir überhaupt nichts gehört haben, aber wir müssen uns bemühen. Weil wenn das Kind sagt, auf diese beiden kleinen Flächen, was sich Füße nennt, stell ich mich nicht, 2 Minuten noch, weil ich kann mir schon an den 5 Fingern ausrechnen, dass ich gleich hinfallen werde, so hat das Kind recht. Stimmt. Ich kann darauf warten, das fällt 100% hin. Aber wenn es das nicht üben würde, würde es mit 30 nicht laufen können. Und dann hätte es ein Problem. Es ist aber so, dass das Hinfallen nichts Schlimmes ist. Der Vater ist nicht sauer und haut hinten drauf, weil ich habe dir doch gesagt, du sollst gehen und nicht hinfallen. Sondern er sagt, ja, sehr gut. Und es gibt Eis. Weil das Kind hat sich bemüht zu laufen. Mein Kind lernt laufen, es ist einfach fantastisch. Mein Kind versucht, meine Stimme zu hören. Ich bin begeistert, sagt Gott. Wenn wir es tun. Wenn wir es nicht tun, bleiben die Ohren taub. Nun, um es kurz zu machen. Es gibt Gott wirklich. Und Jesus liebt euch auch, uns alle, wirklich. Und er ist auch wirklich da, uns ständig die Hand zu reichen. Und er will, dass wir gesund werden. Und wir haben uns das jetzt so vorgestellt, sollte jemand sich angesprochen fühlen, Jesus Christus in sein Leben einzuladen, ihm sein Leben zu übergeben zu wollen, so gibt es heute Abend hier jetzt die Möglichkeit dazu. Ich bitte jetzt mal euch alle für einen Moment die Augen zu schließen, alle Anwesenden die Augen zu schließen. Und ich bete, Vater, dass du die, die du jetzt im Moment anrührst oder auch in dem Vortrag das Herz angerührt hast, ihr Leben dir zu übergeben, dass du denen jetzt den Mut gibst, hier nach vorne zu kommen. Oder welche, die vielleicht schon mal näher beim Herrn waren und es wieder sein möchten. Dass die Personen, wenn hier welche sind, dass du sie nach vorne bringst. Dass du es bist, der sie jetzt hier nach vorne mitnimmt. Wenn hier Menschen sind, bei denen das so ist. Ich bitte dich, dass du das jetzt jedem Einzelnen deutlich zeigst, ob ein Herz hier jetzt angesprochen ist. Ist hier jemand? Bitte, da bitte ich mal um Handzeichen. Gut. Dann bitte ich einmal nach vorne zu kommen. Gibt es noch mehr? Handzeichen bitte einmal. Irgendwann mit da vorne. Ja. Erstmal einfach Handzeichen. Gut. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, heißt es, erstens, ist der beste Tag im Leben eines Menschen sowieso. Und zweitens, dass der ganze Himmel sich freut über jeden einzelnen Menschen. Und es bedeutet, dass wir die Ewigkeit oben verbringen. Im Himmel. Das ist ein guter Ort. Noch mehr Handzeichen. Kommen Sie nach vorne. Ja. Bitte, weitere Handzeichen. Jetzt ist der Tag. Wer sich angesprochen fühlt, kommt nach vorne. Ja. Wunderbar. Mehr. Schaut in euer Herz. Und wenn ihr den Impuls habt, zögert nicht. Es ist etwas Gutes, es ist die beste Entscheidung eures Lebens. Handzeichen, wenn es noch mehr betrifft. Oh, Halleluja. Wunderbar. Ich würde jetzt bitten, die im Glauben Bewanderten, dass sie mitbeten. Oder am liebsten wäre es mir, jeder betet mit und spricht mit, was ich jetzt vorspreche. Das nennt sich Lebensübergabegebet. Und speziell für euch, dass ich euch allen gratulieren möchte. Müssen wir jetzt zusammenrücken. Noch mehr. Das nennt man Familie. Familie Gottes. Okay. Ich spreche es vor und ihr sprecht nach. Jesus Christus. Ich komme jetzt zu dir, an dein Kreuz und bitte dich, dass du der Herr in meinem Leben bist und ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Last am Kreuz auf Golgatha für mich getragen hast. Ich danke dir für dein kostbares Blut. Ich nehme dein Opfer an und bitte dich, dass du mich führst und leitest um deines heiligen Namens willen. Amen. So, wie jetzt seid ihr Kinder Gottes. Ihr seid, Jesus Christus persönlich euer Leben übergeben. Nochmal, es ist der beste Tag in eurem Leben. Ihr wisst das nur noch nicht so genau. Ihr werdet es aber erfahren. Und ich bitte dich, Hansi, dass du, du hast etwas vorbereitet. Da, wo ihr wohnt, schaut bitte, das bitte ich euch, um das quasi, man könnte sagen, weitere geistliche Wachstum in die richtigen Hände zu bringen, euch nach Gemeinden um, wo ihr sonntags hingeht, in Gottesdienst, wo ihr mit den Leitern das Gespräch aufnehmt. Vielleicht habt ihr eine Liste von Gemeinden hier in Heilbronn oder in der Umgebung. Dass ihr ein geistliches Zuhause findet. Das wird der Herr zeigen, welche Gemeinde das dann sein wird. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo alle die ihr Leben Jesus übergeben haben, zusammen den Namen des Herrn in Einheit preisen und loben. Wo die Familie, das Familienleben, könnte man sagen, stattfindet hier auf Erden, solange wir hier sind. Da, wo ihr wohnt, schaut euch das an. Sollte eine Gemeinde sein, wo für Kranke gebetet wird, wo daran geglaubt wird, dass Kranke gesund werden durchs Gebet, schaut selbst. Der Herr wird euch führen. Dann bleibt noch mal einen Moment hier. Würde ich sagen, machen wir das so. Wir machen jetzt einen zweiten Aufruf, dass alle die, die Gebet für Gebrechen, für Krankheit, für welche Umstände auch immer haben wollen, jetzt nach vorne kommen, auch wenn sich das hier ein bisschen stauen wird möglicherweise, noch nicht aufstehen, und die mögen, gehen nach Hause, die jetzt nicht mehr bleiben wollen, und ich schließe jetzt hier diesen Abend mit einem Gebet ab. Seid ihr damit einverstanden? So, Vater, ich danke dir für diese reiche Frucht. Ich danke dir, dass du deine Kinder rufst mit ewigem Ruf. Vater, ich danke dir, dass du hier jetzt jeden, der nach Hause geht, und wir alle gehen jetzt irgendwann nach Hause, reich beschenkst mit ganz viel Wachstum, ganz viel Frucht, ganz viel Freude, ganz viel Frieden, Heilung und Wiederherstellung an Körper, Geist und Seele. Dass du mit jedem mitgehst, dass du Engel an die Seite eines jeden stellst und dass jeder weiter wächst, Herr, dass du Situationen schaffst im Leben eines jeden, dass er noch mehr von dir erfährt, auf dass es besser mit uns wird, Herr. Danke, Jesus. Wir wollen in dein Licht. Wir wollen zu dir. Wir wollen vor dein Angesicht. Wir wollen in deine Gegenwart. Wir wollen in deinen Segenstrom. Wir wollen in deinen Gnadenstrom. Vater, ich danke dir, dass du den Himmel hier geöffnet hast über dieser Versammlung. Und ich danke dir, dass lebendiges Wasser fließt. Ich danke dir, Feuer Gottes, dass du jetzt fällst. Ich danke dir für Gnadenströme von deinem Gnadenthron, Herr. Ich danke dir, dass du dich dazustellst zu deinen Kindern. In deinem heiligen Namen, Jesus, danke ich. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir für dich, Herr. Danke, Jesus. Amen. Wie sagt man hier? Gutes Nächtle, ne? Also so für die, die jetzt schon nach Hause wollen. Und die anderen kommen nach vorne.